Alles mit drauf.
Na toll.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Mein Name ist Jörg.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über Whisky sprechen.
Das wird lustig.
Oder auch vielleicht noch ein bisschen mehr. Hallo Jörg, es freut mich sehr, hier zu sein bei dir.
Ja, herzlich willkommen.
Normalerweise ist es ja so, dass der Dram Good Podcast, würde ich sagen, zu 99% in Leipzig irgendwo aufgenommen wird. Mhm. Wir kriegen auch öfters mal Besuch, dass Menschen sich irgendwie nach Leipzig verirren und sagen, hey, ich bin hier gerade in der Stadt.
Wir sind ja der Ausgehbezirk von Leipzig, oder?
So ungefähr, kann man so sagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du mich eingeladen hast, heute hier zu dir in deine Welt zu kommen.
Ja, sehr gern.
Wo sind wir hier heute?
Wir sind heute, wenn man sehr genau ist, was wir ja gerne sind, sind wir im ersten Stock einer kleinen Bar in Hamburg, in der Rathausstraße 3. Das Erdgeschoss gibt es seit 17 Jahren, das heißt Le Lion, Bar de Paris. Und hier im ersten Stock haben wir uns versteckt, weil es da nicht so laut ist, das ist der Pine Room.
Und wir sind hier, weil, wer bist du? Was hast du mit dieser Location zu tun?
Das ist eine sehr gute Frage. Technisch gesehen, also das können wir jetzt von verschiedenen Dingen beleuchten. Ich bin der Geschäftsführer der Leon Barbetriebe GmbH und die Leon Barbetriebe GmbH ist Mieter dieser Immobilie. Ich bin auch sozusagen der Gesellschafter. In der alten Welt würde man sagen, ich bin der Inhaber oder Besitzer, obwohl man besitzt ja bei Immobilien nichts.
Mhm. Und die Bar gibt es ja schon eine ganze Weile, du machst aber noch andere Dinge.
Ich mache noch andere Dinge, ja. Also meine berufliche Laufbahn hat viel mit Alkohol zu tun, sowohl gastronomisch. Wir machen diese Bar schon lange, wir haben mehrere Barprojekte gemacht, viele auch wieder abgeschlossen. Also es geht viel ums Thema Spirituose und damit vielleicht auch im erweiterten Bereich zum Whisky.
Ich glaube, wir haben über deine Vita beim letzten Mal schon ein bisschen philosophiert und gesprochen.
Ich glaube auch.
Da würde ich nochmal ganz gerne einen Schritt zurückgehen in die Zeit,
oha, okay.
wo wir zusammen saßen.
Was haben wir ausgelassen?
Also das Erste, ich habe heute im Radio gehört, auf der Herfahrt hier von Leipzig nach Hamburg, dass heute vor 5 Jahren der erste Corona-Patient in ein Krankenhaus in Deutschland eingeliefert wurde.
Okay.
Also der erste bestätigte Corona-Fall, der krankenhausrelevant war. Genau heute vor 5 Jahren.
Okay.
Und du warst bei uns in der Sendung im Dezember 2020 quasi Dreivierteljahr Lockdown hinter uns. Mhm. Ich glaube, im April oder sowas ging der Lockdown los. Mhm. Und im Dezember warst du dann unser Gast. Mhm. Und das war ja schon eine Zeit. Wir haben das, glaube ich, unsere Hörer gar nicht so merken lassen, weil wir gute Laune versprüht haben. Du hast Drinks eingeladen, die wir dann gemixt haben.
Ach, war das noch so ein Locktail-Ding oder so?
Nee, du hast uns einfach eine Kiste von dem Zeug geschickt,
so
was
war
du importierst.
Das auch, genau. Ja, richtig.
Stork-Sachen, dann Midi etc.
Ja.
Ich kann mich aber noch sehr daran erinnern, dass das sowohl vorher als auch ja dann die Zeit da drauf sehr anstrengend war und für jemanden, der in der Gastronomie sein Geld verdient, nochmal eine besondere Challenge.
Das ist richtig, ja.
Ja? Mhm. So rückblickend, 5 Jahre ist das her oder 4 Jahre ist jetzt, dass wir da gesprochen haben, her. Mhm. Sind da noch Narben geblieben aus der Zeit?
Ach, ich weiß gar nicht, ob man noch so viel drüber reden muss, aber ja, also man hat da eine Menge gelernt. Ich habe da eine Menge gelernt über, ich sage nach wie vor staatliche Willkür, der eine sieht es vielleicht ein bisschen anders. Und was einfach interessant ist, dass das, es wurde sehr, sehr viel falsch gemacht, glaube ich, auf einige Branchen bezogen. Und dass das nicht aufgearbeitet wird, ist so ein bisschen, ja, also ist wahrscheinlich, das lernt man dann auch, ist dann einfach so, dass man das mit der Zeit einfach, man kann ja Fehler machen, das ist nicht schlimm, aber sie dann so gar nicht zu besprechen, wäre immer schwierig.
Ja, wobei, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass die Politiker nicht gerne über die Dinge reden, die nicht funktionieren.
Das lernt man dann, genau. Ja, das ist irgendwie komisch. Gerade vor so einer Wahl irgendwie komisch. Ne?
Ja, schon, also definitiv. Und ich kann mich auch erinnern, zu der Zeit hast du immer so kleine Videos gedreht, ich glaube für Instagram oder sowas, Da war dann sowas wie, hier Leute, es gibt gerade kein Desinfektionsmittel für die Hände. Geht in die Apotheke, Klosterfrau Melissengeist, hat über 80% Alkohol. Das
stimmt,
funktioniert auch.
Wir haben, wir haben versucht so.
Ja, du hattest so einen super konstruktiven Ansatz. Hast dir auch Gedanken gemacht über Belüftungssysteme.
Ich glaube, für die einen oder anderen war der auch destruktiv, das weiß ich nicht.
Was ich sagen wollte ist, du bist da ja erstmal, mein Gefühl, so wie ich das gesehen habe, da sehr, sehr optimistisch rangegangen und gesagt, ja, ist eine scheiß Zeit, müssen wir irgendwie jetzt durch. Und hast dann zum Beispiel, das weiß ich noch, irgendwie über auch was über das Belüftungssystem im Le Lyon, ne, wie viel Kubikmeter Luft da durchgebudelt
wurde. Das ist ein bisschen Quatsch, ne, was so erzählt wurde über welche Gefahren so entstehen, wo du sagst, das also passt nicht so ganz zu dem, wie man eigentlich mittlerweile Gastronomie bauen muss und so. Ne, ja.
Genau, ich wollte nur sagen, und das fand ich immer ganz cool, dass du sozusagen irgendwie pragmatisch damit auch versucht hast umzugehen. Nichtsdestotrotz, ja, dann das wirtschaftlich schon eine harte Nummer ist, wenn man einfach sein Geschäft nicht mehr betreiben kann über einen längeren Zeitraum. Ich meine, okay, du hast ja noch ein paar andere Dinge gemacht, aber den reinen Gastronomen bei mir gegenüber, ein Nachbar, der hat zwei Restaurants, der ist grau geworden in den 3 Jahren.
Grau?
Also graue Haare hat er
gekriegt. Ja, okay. Das glaube ich, ja.
Ne? Also dem hat das, der war schon, ist schon ein bisschen gealtert in der Zeit. Ne? Da haben sich schon so ein paar Sorgenfalten eingebrannt.
Ja, okay, verstehe.
Ja, es finde ich ganz insofern ganz interessant, weil wir in der Zeit halt ja die Chance hatten, dieses ganze Thema mit Zoom, online Leute einladen, und die waren halt prinzipiell verfügbar. Nicht alle immer.
Das stimmt, ja.
Aber es war, Zeit. Die Leute hatten Zeit.
Es war die Einladung zu einem Podcast möge ja noch so absurd sein, was ihr wohl Whiskys jetzt in meiner Welt nicht absurd. Aber haben wahrscheinlich alle gesagt, sehr gerne, habe ich was anderes zu tun als zu Hause. Ja.
Genau. Ne? Ja, das war das so. Und dann gab es da immer irgendwie so Strategien, damit umzugehen. Mhm. Also dieses, was weiß ich mache außer Hausverkauf, ne? Also bei Restaurants ganz viel, die dann irgendwie über Lieferando rausgegangen sind oder so. Du hast es nicht gemacht, ne?
Nee.
In irgendeiner Form den Pop-Up-Store, Cocktails im Pappbecher.
Naja, indirekt, wir haben Trinkabenteuer angefangen. Ne? Das war ja auch sozusagen in den ersten, ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, aber nachdem mit dem ersten Lockdown irgendwie nach 1, 2, 3 Monaten irgendwann, ich glaube zum, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich weiß, dass ja irgendwie, ich glaube im März waren die Lockdowns die ersten oder im April?
Ich glaube im April.
Ich weiß nicht genau, und dann gab es ja irgendwie sehr lange Zeit gar keine Regung von der Politik, sehr, sehr lange, und wir sind einfach hier out of cash gelaufen, also ich hatte irgendwann wirklich Probleme, irgendwas zu bezahlen, geschweige denn Angestellte oder Gehälter oder so, aber das ging dann irgendwann mit Kurzarbeiterzeit natürlich los. Aber so ist Trinkabenteuer geboren, wir das einfach angefangen haben, eine E-Mail an die Gäste geschickt und Ware verkauft. Also wir hatten halt immer eine sehr, sehr gut sortierte Champagner-Auswahl und teilweise auch noch, ich sag mal, gerade so bei Whisky und so Raritäten und so, irgendwie immer noch ein paar geschlossene Flächen irgendwo liegen, und dann haben wir mal so angefangen, und so ist das dann, haben wir einfach mal das, ich glaube, zum Wohle der Gäste zu einem sehr guten Preis abgegeben und haben wir wieder ein bisschen Liquidität reingeholt. Ja. Und so fing das mit dem Onlinehandel an. Da ist dann Trinkabenteuer entstanden.
Trinkabenteuer.de, für die es nicht wissen.
Ja.
Ein sehr unkomplizierter Shop.
Ja, ist ein
kleiner, genau. Bar, Equipment und vor allen Dingen
Equipment sind wir noch gar nicht so weit.
Ist die auch mal was dabei gewesen? Gläser, ja, und so Becher
bisschen,
und so Zeug.
Ein bisschen, ne? Genau. Ich würde das jetzt noch nicht so die. Also es ist immer noch sehr klein. Wir haben am Anfang relativ schnell dann diese Art Cocktails für zu Hause angeboten. Locktails hießen die. Das war auch, also das war schon interessant, das haben viele Leute bestellt. Also, am Ende des Tages war es, glaube ich, jetzt nicht so ein unternehmerisches oder so ein reines Business-Konzept, weil da war schon viel Arbeit drin. Das war aber, also es war auch lustig, weil die Leute hatten dann, die Idee war ja auch sozusagen gute Laune nach Hause zu schicken. Das war wichtig. Das haben wir viel gemacht.
Ganz kurz, das war der fertige Cocktail schon, genau, in so einer kleinen braunen Plastikflasche versiegelt.
Genau, verlockt, also mit so einem Klackverschluss, deswegen sind die Locktails. Und das konnte man sich dann mit relativ wenig, also meist nur mit Eis zu Hause dann zubereiten, oder manchmal musste man vielleicht noch ein bisschen was Sprudeliges draufgeben oder Champagner. Das kam auch gut an, das hat auch Spaß gemacht, gab auch tolles Feedback. Es war ja dann auch wichtig, einfach in der Zeit ein bisschen mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, auch für den Brand der Bar und für alles war das gut. Und ansonsten ist Trinkabenteuer nach wie vor sehr klein. Also wir wollen es langsam mehr. Ich habe lange überlegt, weil tatsächlich lernt man mit der Zeit erst, wie, ja, ich will gar nicht sagen komplex, aber wie Onlinehandel funktioniert. Und ich glaube, für viele, die auch zu Hause sind, ich glaube, das ist ein ähnliches Business wie die Gastronomie. Da wird immer überschätzt, wie man so, wenn eine Gastronomie voll ist, denken alle, boah, der verdient richtig viel Geld. Mhm. Und wenn, ich glaube, in Online-Handel denkt man auch so, boah, die Flasche kostet, da muss man ja richtig viel Geld mit verdienen. Und das ist sehr interessant zu verstehen, weil Online-Handel hat einfach extrem hohe Kosten, was den Versand angeht. Und dieses wirklich, weil es Gewicht ist, ne? Ich muss schweres Gewicht nach Hause bringen. Und mit gewissen Auflagen, ist jetzt alles keine Raketenwissenschaft, aber es sind so, am Anfang habe ich das gar nicht gedacht. Und was ich damit sagen will, weil zum Beispiel in dieser Online-Welt Spirituose sind die Margen extrem klein. Und natürlich ein sehr großer Wettbewerb, gerade so mit den großen Playern Amazon und so. Und da lohnt sich, wenn man klein ist, vieles nicht. Und das muss man erstmal so lernen. Und ich sag mal, die Ausrichtung bei uns sind wirklich jetzt, kommt demnächst wieder ein bisschen mehr in den Shop. Ich sag mal, viele kleine Marken, aber wirklich viel aus dieser Cocktailwelt. Also, zum Beispiel ganz oft, was ich gar nicht machen möchte, ist irgendwie ein großes Sortiment zu haben oder die beste Whisky-Auswahl oder sonst was. Das ist ja nahezu unmöglich, weil das auch so Riesenfelder sind, sondern dann wirklich ganz kuratiert sich ein paar Sachen rauszusuchen und vielleicht auch Sachen rauszufinden, die gut funktionieren.
Aber ich glaube, der stationäre Handel hat vielleicht so ein, im Whisky jetzt, wenn ich so an Whisky-Geschäfte denke, die haben ein ähnliches Problem. Den Talisker 10, den es auch im Lidl gibt ab und zu, für 29,90, den müssen die für 50 Euro ins Regal stellen, damit sich das irgendwie lohnt.
Ja, ja, und das ist die, halt eine und enorme Diskrepanz. Also dieser Handel, dieses Geschäft ist sehr schräg. Also wenn man das versteht, gerade auch wie von den großen Brands natürlich so, dass in den Markt gegeben wird, über welche Kanäle und wie dann wirklich so Preise zustande kommen. Man denkt immer, hey, ich bin doch Fachgroßhändler, mein Einkaufspreis ist ja über dem, wie ich es hier überall im Netz sehe und wie es hier auch im Handel angeboten wird, wo man denkt, okay, also irgendwie das ist kein Businesskonzept. Ne? Und selbst wenn ich da dann, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, 6 Euro in der Flasche habe, aber irgendwie das Paket mich mit allem drum und dran und Recyclinggebühren und so weiter 15, 16 Euro kostet, mit Pick and Pack und allem, dann, wenn ich dann zwei Flaschen verschicke, habe ich immer noch 3 Euro minus gemacht. Das ist also, also es ist einfach interessant zu lernen und dann weiß man irgendwann ganz schnell, was man alles nicht machen muss, weil es das gar keinen Sinn macht für kleine Händler.
Jetzt hast du ja auch noch importiert, war das ein Vorteil?
Ja und nein. Also weil man natürlich technisch gesehen hat man dann ja die höhere Marge. Also wenn ich importiere, ich muss natürlich den UVP halten für die Händler, sonst mache ich mir ja keinen Gefallen, wenn ich sozusagen die Händler untergrabe, wenn ich möchte, dass andere das verkaufen. Kommt natürlich darauf an, was ich importiere und wie groß die Nachfrage ist. Ne? Wir waren das stellen wir gerade ein, den Import. Und wir haben viele Nischenprodukte, wie du auch schon gesagt hast, Midi, also die liefen auch gut. Also hat so eine, aber es ist halt eine sehr kleine Fangemeinde. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, ich habe hier ein Produkt und davon kann ich ja ohne Probleme 20, 30, 40.000 Flaschen bewegen. Das ist ja toll. Das ist nicht so. Ne? Es ist viel Handarbeit und viel Storytelling. Und es sind dann viele kleine Produkte, die dann auch ihre Liebhaber finden. Aber es ist ja bei Whisky genauso, ne? Dass man sagt, ja. Da geht es nicht nur um Talisker oder um die großen Brands, sondern.
Ich meine, ja, also ein Aperitif ist jetzt generell vielleicht nicht das, wovon jeder zwei verschiedene im Kühlschrank stehen hat.
Kommt drauf an, was für ein Typ Mensch du bist.
Ja, ich meine jetzt nur, ne?
Also das du
ist
wahrscheinlich
schon,
nicht.
Ist nicht. Nein, ich schon. Ne? Ich hab,
ja, stimmt, du hast mir die gekauft, ja.
Ich hab auch einen Chinar und ein was auch immer. Ne? Ich bin da eigentlich ganz gut ausgestattet. Mhm. Aber ich will damit nur sagen, dass ich glaube, dass das eh ein Nischenprodukt ist. Und dann vielleicht noch in diesem Nischenprodukt noch eine Nische.
Ja, muss ich dir übrigens lustigerweise widersprechen.
Ja.
Also Media. Aber zum Beispiel ist es interessant, ich habe mich vor kurzem mit, gerade auch weil wir jetzt ja, kommen wir vielleicht noch, glaube ich, nachher zu Chez Lyon importieren. Ich habe mich mit ein paar, nicht importieren, aber sozusagen mit vertreiben, mit ein paar Händlern wieder unterhalten. Auch weil wir jetzt unser Import-Business einstellen. Einfach mal so Smalltalk auf dem Kaffee. Wie geht's und was macht ihr so? Gin ist ja zum Beispiel ein Thema, was unglaublich stark eingebrochen ist, wo viele Händler mir auch von den Großen sagen, ja, wir haben jetzt erstmal 100-200 Positionen ausgelistet an Gin, wo man denkt, wow, das hört sich nach viel an. Viele sagen auch natürlich, dass sie sagen, ja, so Whisky oder Spirituosen über 70 Euro und so ist gerade schon schwer. So alles, was ein bisschen teurer wird, ist so ein bisschen Zurückhaltung angesagt, es sei denn, man hat irgendwie natürlich den besten Preis oder sowas. Und was sie mir andererseits aber sagen, ist, Aperitive ist unglaublich viel.
Okay.
Das ist cool. So gerade die, also als Dach ist es so die Booming-Kategorie. Anscheinend gerade bei ganz, ganz vielen. Also hat sicherlich einmal mit diesem weniger Alkohol zu tun, etwas leichter. Und irgendwie, also das scheint Da gibt es auch viele neue Produkte und da sagen die Händler auch, egal, lisse ich ein. Das, also Aperitif scheint nach wie vor so ein, ist der neue Gin quasi sozusagen.
Ja, ich meine, Gin ist ja auch wirklich verrückt. Also früher hat jeder...
Ich glaube, es war verrückt.
Also man hat mal gesagt, ne? Früher war jeder DJ, dann war irgendwann jeder Podcaster und zwischendurch hat jeder Gin gemacht.
Irgendwo die Frage, Oliver, wo hast du DJ, wo hast du Platten aufgelegt und wo ist dein Gin? Das ist die entscheidende Frage. Hey, mein Gin dafür machst du dann aber den falschen Podcast, Alter.
Zum Gin habe ich es auch nicht gebracht. Nee, also, aber tatsächlich, das ist ja was, wo es wirklich gefühlt irgendwie mehr Marken gab als bei irgendwas anderem oder mehr Brands.
Ja. Ja. Ja.
Und die Kuiper hast du, glaube ich, ja auch noch importiert?
Bei der Kuiper so ein Nischenportfolio.
Weil diese Liköre, die kriegst du ja auch in vielen Supermärkten. Das ist ja.
Genau, das normale, also ja. Das haben wir nie, das macht ein großer Importeur. Also De Kuiper ist ja eine sehr große Firma. Ja. Also ich glaube nach wie vor kein, also es ist immer noch ein Familienunternehmen, aber ich glaube, das gehört so bei den großen Globalen ist es ein kleiner wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was die machen, 150 Millionen im Jahr oder ich weiß es nicht genau. Ich meine, das ist mal im Kopf. Vielleicht, also die Zahlen sind nicht geprüft, das ist jetzt nur so, die mir im Kopf umher schwebt. Und die haben immer schon, ich sag mal, in Deutschland ist es jetzt Volume Spirits. Die machen sozusagen das normale Portfolio von De Kuiper. Also die ganzen Liköre, so ein Erfolgsprodukt von denen ist, glaube ich, Peach Tree oder ja, doch, also dieser Pfirsichschnaps. Mhm. Und mittlerweile auch zum Beispiel, da haben wir mit angefangen, aber es ist ein bisschen größer geworden. Irgendwann gibt man das dann ab, weil wir haben zum Beispiel auch früher bei unserer kleinen Firma, wir haben nie Handel gemacht. Oder also Ich kannte natürlich in Hamburg ein paar Supermärkte und so, die haben es auch freundlicherweise mit aufgenommen, aber ich hatte jetzt kein Außendienstteam, wo wir gesagt haben, fahr mal hier die Märkte ab und so. Das müssen dann irgendwann halt größere Firmen übernehmen, das ist auch der normale Weg, also wenn man sehr klein ist. Das war auch nicht schlimm, die haben jetzt zum Beispiel Rutte und es gibt dann so ein paar Spezialitäten, die Liköre, wie unseren Dutch Kakao, den ich mitgemacht habe, oder die haben wir dann früher gemacht, ja.
Da sprichst du was Gutes an, du hast mal einen Dutch Kakao mitkreiert.
Das stimmt, ja.
Und heute sind wir ja hier oder wir treffen uns, das war der Anlass, würde ich mal sagen, weil du einen Whisky gemacht hast. Ich muss jetzt mal zwischendurch was vorspielen.
Okay.
Vor 4 Jahren stellte ich Jörg eine Frage. Hören wir mal in die alte Aufzeichnung rein.
Wann kommt denn von Jörg Meyer mal ein Whisky?
Weiß ich nicht. Also Whisky ist ja, das ist ja so, ja, habe ich auch schon mal, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil eigentlich, also es wäre ja nicht meine.
Naja,
meinen Namen draufschreiben, ich könnte jetzt sagen, ich habe irgendeinen, ich könnte, keine Ahnung, nehmen wir die Spreewood Boys hier oder die Stork-Jungs, weil die kenne ich ja, oder man hätte so eine Connection und würde was könnte man dann sagen? Man könnte sagen, ich renne durch euer Warehouse, wir knacken 30 Fässer, schütten die zusammen und dann sage ich euch, wie es mir am besten schmeckt. Das ist jetzt der Jörg Meyer Blend. Also klar kann man Spielarten machen, aber ich bin ja nicht der Destillateur, der jetzt irgendwie... Das macht. So viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Das schaue ich auch nicht mehr.
Es gibt ja Leute, die kaufen sich Fässer verschiedener Destillerien, meinetwegen einen Haufen Malt-Whiskys, also vielleicht auch ein bisschen Grain-Whiskys und kreieren dann ihren eigenen Blend nach ihren Vorstellungen. Machen ein fancy Label, irgendwie was Cooles für die Bar.
Das ist ja, die Frage ist ja, genau, die Frage ist ja immer, was braucht die, also grundsätzlich braucht die Welt ja gar nichts mehr. Es gibt ja schon genug Alkohol und so, aber der Reiz ist ja immer da.
Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast mit Jörg von 2020. Ich mache das jetzt mal aus hier an der Stelle.
Die Frage ist, ob ich noch Compass Fox gesagt habe.
Hast du nicht.
Okay, also ich habe diese Stelle verdrängt und vergessen. Das ist ja sehr lustig, weil das ist es ja genau. Also ich konnte in die Zukunft schauen, das ist ja genauso. Ich weiß nicht, ob es 30 Fässer waren, die wir geknackt haben. Ich glaube nicht. Kommt auf die Fassgröße an.
Ja, ich fand herrlich. Ich habe mir den natürlich die Folge im Vorfeld nochmal irgendwie angehört, auf der Autofahrt hierher. Und musste natürlich schmunzeln.
Guck mal, das war viel unterhaltsamer als Corona, finde ich sehr gut.
Das Prophetische. Cheers.
Ja. Guck mal, ich habe jetzt bewusst, ich bin so ein Tumblr-Boy.
Ist doch alles gut, ich trinke auch gerne aus Tumblern.
Ja.
Das ist sowieso dieses. Wie sagt man das? Diese Glaseiertollers, die einem vorschreiben, welche Glasware man zu benutzen hat, das finde ich immer anstrengend.
Ja.
Soll doch jeder machen, wie er lustig ist. Auch so, wer da Eis reinmacht, was auch immer. Ne? Also jedem sei es gegönnt, so wie er mag. Chez Lyon, richtig ausgesprochen?
Wahrscheinlich nicht, jetzt weißt du ja, das heißt Chez Lyon.
Chez Lyon. Der Löwe, Deine Löwenbar-Abfüllung von Kompassbox. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass du das Kompassbox zu dir gekommen ist oder du zu Kompassbox oder wie kam der Kontakt zustande, sagt man, glaube ich, immer so schön.
Ich kann es dir genau datieren, ist jetzt ein bisschen her, vielleicht nicht mal ganz ein Jahr oder ein Jahr. Vorgeschichte ist ein bisschen, ich bin seit jeher großer Kompassbox-Fanboy. Ich habe das, ich meine 2006, ich bin mir nicht ganz sicher, oder 2007. Ich meine, es war das Milk and Honey in London. Da habe ich Hedonism getrunken. Und dachte, weil mir der Barkeeper erzählte, hier Grain Whiskey, was ist das denn? So. Außerdem war es eine schöne Flasche, was mich sehr angesprochen hat.
Ja.
Und dachte, cool. Da habe ich das erste Mal von dem Haus gehört. Und um die 2007 rum kam, glaube ich, Spice Tree. Und da, ich weiß gar nicht, ob es früher schon bei, war das nicht Gerd Schmerschneider? Ich verwechsel den Namen gerade, der das importiert hat, früher.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Perus, oder wie hieß die Firma?
Perus? Perola?
Nee, Perola ist anders. So ein kleiner Whiskyhändler. Jetzt tut mir leid, Gerd, wenn ich dir jetzt Unrecht tue, ich habe den Namen gerade verdrängt. Und der hat, also ich habe mich dann, ich habe gelesen über diesen Disput, den es um Spice Tree gab. Es ging ja darum, dass Spice Tree sozusagen die Regeln gebrochen hatte, was mir sehr gut gefallen hat. Mir hat der ausgestreckte Mittelfinger Richtung Schottische Whisky Association, heißt die, glaube ich, hat mir sehr gut gefallen. Daraufhin musste ich sofort Spice Tree probieren, habe dann mal ein Fläschchen besorgt. Ich glaube, es war, wie gesagt, glaube, es war früher bei Gerd. Fand das sehr gut und dann haben wir es eigentlich die Bar 2007 aufgemacht und wir hatten eigentlich relativ schnell von Anfang an immer Spice Tree hier und dann habe ich mal so ein bisschen Auge darauf gehabt, dann gab es ein paar mehr Abfüllungen. Wir haben jetzt nicht, also ich habe jetzt nie das ganze Portfolio gehabt, aber nach wie vor stehen Spice Tree hier im Keller und auch in der Bar. Es war so immer meine, ich mochte die Geschichte und den Brand mag ich sehr gern. Ich habe irgendwann auch mal John Glaser auf so einem Event kennengelernt und mich hat das immer sehr fasziniert. Ich fand den Brand gut. Und ich meine, dass vor ungefähr 2 Jahren der deutsche Importeur gewechselt hat zu Kirsch Whisky. Die importieren jetzt Kompassbox. Und da gab es dann wohl Gespräche zwischen England und Kirsch, dass man gesagt hat, wir machen ja jedes Jahr 1-2 Sonderabfüllungen. Wir würden gerne mal eine mit euch in Deutschland machen. Fällt euch dazu jemand ein? Und ich glaube, Kirsch hatte schon gemerkt, dass ich relativ viel Kompassbox bestelle für eine Bar. Weil wir das immer so bei uns benutzen und irgendwie, also ich kannte die auch mittlerweile und die haben mich dann angerufen und gesagt, sag mal, du bist auch irgendwie so Kompassbox-Mann, oder? Ich sag, ja, das, also nicht bezahlt, aber eigentlich finde ich die ganz geil, was sie machen. Und so kam dann, könntest du dir vorstellen, mit uns eine Sonderabfüllung zu machen? Und da habe ich eigentlich relativ schnell gesagt, ja klar, weil also ich mag diese ganze Idee. Ich habe das ein paar Mal mitbekommen, die hatten hier diese Punkrock-Bar in, wo war es, Chicago, ich weiß gar nicht mehr genau, in Amerika, irgendeine Sonderabfüllung. Also ich fand immer sehr cool,
was sie auch... doch, die Liars.
Genau, danke. Ist es ja, Chicago? Ich komme jetzt durcheinander.
Das weiß ich eben nicht, aber es ist, in Flasche erinnere ich mich.
Genau, und es gab immer sehr coole Abfüllungen und ich fand, die hatten immer einen guten Draht zur Gastronomie und eigentlich war das so eine Sekunde, ich würde sagen, also ja, klar, ich weiß jetzt nicht was, also würde ich schon gerne ein bisschen natürlich, wenn wir das machen... Möchte ich da irgendwie, also es muss dann einfach passen vom Gefühl, aber finde ich voll geil. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann gab es ein bisschen E-Mail-Verkehr. Und dann ging es so nach dem, dann, ja, komm doch mal nach London. Und dann bin ich nach London geflogen. Also zu Kompassbox. Ich glaube, früher waren die, ich weiß gar nicht, wo die früher waren, aber jetzt haben die ihr Office so in London. Also ein bisschen, das ist nicht ganz zentral, aber ist noch London. Und da habe ich dann das kleine Kompassbox-Team kennengelernt. John ist ja mittlerweile nicht mehr da. Ich dachte erst noch so, ja, da verstanden, der ist nicht mehr, ist jetzt eher retired, aber ist noch so Shareholder. Da dachte ich so, scheiße, den fand ich so cool, aber trotzdem, also andere Typs auch gut. Und dann habe ich mich mit James eingeschlossen. Das ist der meinen Whisky gemacht hat, der aktuelle Blender. Und dann haben wir einen Nachmittag lang, also ich habe ihm immer gesagt, James, ein bisschen wie ich es eben auch in der Stelle gesagt habe, ich habe keine Ahnung davon. Also ich trinke gern Whisky, ich glaube, ein bisschen Ahnung habe ich davon, ich verkaufe den ja auch viel. Aber ich bin hier kein Experte, ich bin auch nicht so ein, ich sag mal, schottischer oder vielleicht auch Malt oder so Freak, dass ich mich hier wirklich mit den ganzen Nuancen auskenne, was es da für Fachtermini gibt. Ich kann dir nur sagen, was ich gerne haben möchte, wenn wir eine Abfüllung machen, die irgendwie mit mir und dem Le Lion zu tun hat oder Jörg Meyer Abfüllung. Ich bin jemand, ich mag wirklich gerne so Süßweinfassgeschichten, Sherry oder also wenn das da drin ist, das gefällt mir in der Regel gut. Ich bin kein Peat-Mensch, also ich bin nicht, also ich trinke das ab und zu, aber wirklich selten, eher im Cocktail und selten. Ich mag es gerne ein bisschen kräftiger im Geschmack, weil ich bin auch so jemand, nach Tageslaune, ich meist auch mal ein Stück Eis rein, muss nicht. Und wenn ich ganz gute Laune habe, mache ich nochmal irgendwas anderes drauf, so ein bisschen Saint-Germain oder ein bisschen Drambuie oder ich mache da einen kleinen Drink draus.
Also Saint-Germain kann ich sehr empfehlen.
Ein kleiner Parvani, genau. Das sind so die kleinen Verbrechen, die ich denke, sollte man zu Hause, wenn man mal so einen kleinen Anfall hat, sollte man das mal machen. Und auch in der Bar natürlich sowieso. Und da habe ich gesagt, und, also das wären so meine drei Kriterien, aber das wichtigste Kriterium ist, weil ich hatte da gerade mitbekommen, dass die Spice Tree einstellen. Kleiner Hinweis an alle, wann strahlt sie das aus? Ich muss vorher nochmal alles kaufen, was ich finden kann.
Ein, zwei Wochen.
Ich habe nämlich gerade mit Kirsch geredet, die haben gesagt, die Lager sind leer, was ich schade fand, weil da gab es noch einen besseren Preis.
Du musst eigentlich jetzt noch in die Shops gucken, ja. Deswegen, und die Preise gehen schon hoch.
Ich habe es gesehen, die gehen nämlich jetzt hoch. Und wenn wir es jetzt hier ausstrahlen. Jetzt
bist du beim Fuffi.
Ja, ich habe nämlich gestern noch ein paar von unter 50, habe schon mal so ein paar wieder bestellt. Also gut, vielleicht, also wenn ihr dann wisst, dass es jetzt über 70 kostet, dann wären wir schneller mit dem Kaufen. Und ich habe James gesagt, ehrlich gesagt, ich mag halt diese Geschichte mit Spice Tree. Ich weiß, dass das sich ein bisschen geändert hat, dass jetzt nur noch die Deckel und so sind. Aber wenn du von dem Zeug noch irgendwas rumliegen hast, was normalerweise reinkommt, dann schütte das bitte in meinen Whisky, weil es ist so meine Hommage an, warum ich euren Brand auch liebe, ist tatsächlich das verbrannte Deckelchen. Oder ihr nennt das, glaube ich, anders. Wie heißt das? Charcoal, wie heißt denn das? Wenn man das Holz.
Das ist schon Char-Level, also Char. Char.
Ja, da gibt es noch einen anderen.
Wenn du das fast ausbrennst.
Ja, irgendwie. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Also, die haben ja da. Und das war so das Briefing. Dann hat er angefangen. Es gibt so eine kleine. Also, Labor ist vielleicht ein bisschen falsch, Küche auch falsch. Steht eine Menge kleine Whisky-Proben. Und dann fängt man an, das so zusammenzuschütten. Und also zu blenden, würde man natürlich sagen. Und dann kriegt man diverse Proben und dann irgendwann sagt man zu James, James, ich trinke das ja nie, ich spuck das immer aus, weil wir so viel trinken, aber ich brauche eine Pause machen, weil es zu viel hier. Und dann geht man wieder spazieren, isst Mittag und dann geht das den ganzen Tag so weiter. Irgendwann denkt man, ich bin gleich voll wie ein Eimer. Dann macht man einen anderen Tag nochmal ein paar Kontrollstücke und dann sagt man, die Richtung ist gut. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich könnte jetzt eine malerische Geschichte erzählen, dass ich da irgendwie noch tagelang die Fässer gerollt habe, aber dann habe ich gesagt, mach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jeder das, was er kann. James, du machst hier einen geilen Scheiß. Ich kann geile Drinks. Die Richtung stimmt. Bucht dir ein Wochenende. Und das hat James dann, also auch tatsächlich, ich glaube, es war unsere, ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte, also wir hatten zum Schluss halt ein paar Favoriten und dann hat er das, also ich muss gestehen, ich habe noch irgendwo so einen kleinen Restbestand gehabt von der Menge, die wir in London gefüllt haben. Ich würde sagen, es sind minimale Unterschiede. Ich glaube, das hat einfach wahrscheinlich, wenn du die Volumina machst und noch länger reifen lässt, ich habe keine Ahnung.
Das ist aber in der Regel so, wenn du Fassproben hast und du probierst die, beim Single, bei so Single-Cask-Abfüllen merkt man das. Ja. Dann, bis das dann gebottelt ist, nach deiner Beauftragung, jetzt bitte das Fass leeren, vergehen dann 2 Monate und dann...
Genau.
Ist schon wieder ein Tick anders.
So, also das war so mein, also ich könnte beschwören, dass ich sage, ich könnte natürlich jetzt auch sagen, und das stimmt auch, es ist noch ein Tick besser geworden. Und ja, das ist jetzt, am Ende des Tages ist es Chez Lyon. Und da ist also, wie gesagt, ich habe nur ein Briefing abgegeben und mit James mal 48 sehr schwungvolle Stunden verbracht. Und das ist jetzt sozusagen die Chez Lyon-Abfüllung. Nach meinen Vorgaben und es gefällt mir extrem gut.
Absolut wunderbar. Also die ich glaube, Compass Box hat 20.000, 25.000 Fässer im Lager, die denen gehören, aus dem Fundus schöpfen die, blenden viel vor, ne, um eben genau diese vorgeblendeten Dinge schon zu haben in den Fässern, aber haben eben halt auch noch viele Single Malts und Grain Whiskys etc. für ihre ganzen verschiedenen Reihen, hast du ja schon genannt, Hedonism für die Grain-Reihe. Und da kommen, ich finde, immer wunderbare Sachen raus. Ich bin auch ein Riesenfan. Habe auch ganz viel zu Hause, verschiedene Abfüllungen. Habe vom Spice Tree auch noch 2 im Schrank.
Ja, aber jetzt ja, wenn wir ausstrahlen, hast du ja schon wieder 6 im Schrank.
Ja, ich muss ein bisschen momentan auf die Bremse treten, was Flaschenkaufen betrifft, weil Schränke sind eigentlich schon viel zu voll.
Ja, es gibt irgendwo noch immer den Lagerraum, von dem der Rest der Familie nichts weiß.
Davon abgesehen ist es wirklich gerade an der Oberkante. Und, aber ja, klar, man muss manchmal auch priorisieren. Dann muss man sich vielleicht von anderen Flaschen trennen, um dann wieder sowas aufzunehmen. Das ist halt dann, ein Tod muss man da sterben. Aber fantastisch. Jetzt hast du hier ein wunderbares Label drauf. Man sieht den Löwen, der einen Cocktailshaker ausgießt. In einen, ist das ein Tumbler? In einen Tumbler, ne? Genau. Mit einem Rührlöffel drin und das Ganze noch mit so, ja, das ist so bunt hinterlegt, so ein bisschen blumig, Pflanzen, ich weiß gar nicht genau.
Es ist inspiriert einmal von unserer Bananenblatttapete in der Bar, der Hintergrund. Okay. Wir haben oben in dem Lichthimmel ist eine Bananenblatttapete.
Okay.
Das ist so diese hintere Pflanzlicht.
Ja.
Das ist so ein bisschen, also daher, es gibt so verschiedene Einflüsse von.
Okay.
Das war dann tatsächlich nicht James, das war das sehr talentierte Design-Team, mit dem ich mich dann über diverse. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe da nicht viel, weil es war, also ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Briefing geschrieben und so. Wir haben da halt einen Nachmittag zusammengesessen und ich habe einfach erklärt, so ein bisschen über uns und so, und dann kamen schon ganz, ganz sehr gute Sachen, muss ich sagen. Ich habe da jetzt gar nicht so viel, weil das hat mir schon alles sehr gut gefallen.
Ich bin total hin und weg. Also ich bin meistens hin und weg bei den Compassbox.
Das ist das Schöne bei
Compassbox.
Die sind, habe ich auch festgestellt. Also
wenn drei Flaschen davon nebeneinander stehen, macht eine Küche gleich schöner.
Ja,
absolut. Einfach im Regal.
Aber das ist sehr gut, dass du das sagst, weil das ist, ich habe da lustigerweise, ich war am Wochenende auf der Hanse Spirit. Das ist ja. Ich glaube, es ist gewachsen als Whisky-Messe. Mittlerweile gibt es auch ein bisschen drumherum, aber es ist noch sehr viel Whisky. Ich war lange nicht mehr da. Ich war jetzt da, weil in der Woche war der Marvin von Kirschi und sagte, Mensch, am Wochenende willst du kommen? Ich sage, wohin? Ja, wir sind auf der Hansesbrücke. Ich sage, ach, ich hatte ganz vergessen, dass das stattfindet. Dann sagt er, ja, komm doch vorbei, ich habe noch eine Karte. Ich sage, ja, dann komm ich aber, wenn nur an Stand. Ich will ja dann nicht mal gucken, wie so die Leute, wie die Whisky-Fans Chez Lyon alles finden. Und was ich fand es sehr interessant, zum einen zu verstehen, wo Compassbox in dieser Whisky-Welt steht. Also ich sag mal, das hat, glaube ich, meinen Eindruck bestätigt so ein bisschen. Weil es hat auch zum Beispiel damit zu tun, deswegen glaube ich, ich habe dann im Nachgang auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich auch noch gerade so einen Text dazu schreibe, was mich so an Compassbox vielleicht auch indirekt immer fasziniert hat. Und es ist tatsächlich ein bisschen auch dieses, dass es schöne Flaschen sind. Das ist wirklich immer auch bei Spice Gin so, es war immer die Flasche, die du, wenn du die mitbringst und du hast so eine kleine, schöne Hausbar im Wohnzimmer, so, dann sagt auch kein Lebensgefährte oder so, nee, das geht nicht, sondern so, oh, das ist aber ganz hübsch, was ist da drin? So, da, also da macht man immer schon mal viele Punkte mit und ich glaube, Design ist so eine Sache und das fand ich sehr interessant, diese Messe, ich fand, also da kann ich dir kurz davon erzählen?
Auf jeden Fall.
Ja, okay. Ich fand diese Beobachtung sehr, ich habe da einfach jeden Tag ein paar Stunden hintergestanden und den Leuten erklärt, was Chez Lyon ist. Es gab ja auch noch relativ viele andere Compassbox-Abfüllungen, aber ich fand interessant zu verstehen, erstmal, wer zu Compassbox kommt. Weil es sind natürlich nicht alle, weil es gibt, glaube ich, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, es gibt, glaube ich, in dieser Welt so Leute, die sagen, nee, Blend ist nicht meine Welt. Es gibt einfach so Leute, die so, das ist auch völlig in Ordnung, das ist ja bei jeder Leidenschaft oder jedem Hobby so, dass es so Leute gibt, die ganz eng nischig da rangehen und dann vielleicht, das hat ja, finde ich, auch was mit Phasen zu tun oft, wenn man sich so für so ein Thema annähert, dann sind wahrscheinlich bei Whisky irgendwann alle mal auf der Peat-Phase oder so oder auf der anderen Extremphase und dann ist wieder Sherry ganz und dann irgendwann wird es entspannter und irgendwann trinkt man irgendwie alles, Hauptsache es gut. Ist so mein Eindruck, dass man so verschiedene Wellenbewegungen hat. Und das war interessant zu sehen, weil wie gesagt, der Stand war wirklich sehr gut besucht, aber es kamen nicht alle, weil viele auch das schon im Vorbeigehen, die machen Blend. So, das sind ja auf Whisky-Messen sind in der Regel Gruppen, sind ja meist so Zweier-, Dreier-, ja, Vierer-, genau. Gruppen.
Man ist da selten allein unterwegs.
Manchmal sind es halt natürlich Damen und Herren, ich fand sehr viele Frauen, man muss dazu aber sagen, sehr viel älteres Publikum, klar. Also ich habe wirklich unter 30, fand ich, war ganz wenig.
Ja.
Und dann hast du gemerkt, ich glaube, es ist immer noch ein leicht dominierender Männerüberhang, kann man schon sagen, aber ich war überrascht, dass es halt gar nicht mehr so extrem ist, wie ich es in Erinnerung hatte.
Also wir beiden sind da Mittelbau, ne? Nicht irgendwie die Ältesten, sondern das ist tatsächlich so, das ist so.
Mit meinen 50 bin ich da Mittelbau,
ja.
49. Genau. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das, also es ist auch alles nicht wertend gemeint, es ist einfach nur eine Feststellung, was so stattfindet. Und dann hast du natürlich oft so diese Vierer-Fünfer-Grüppchen, die dann haben die manchmal noch das gleiche T-Shirt an, wo drauf steht Whisky Club so und so oder Maltheads, bla bla bla, wo du denkst, also das ist halt deren Leidenschaft, das freut einen ja auch. Und dann hört man manchmal vorbei, nee, die machen Blends und dann so, nee, da geh ich hin, weil der eine kann, dann aber andere finden es total cool. Und es ist lustig und ich fand, so Compassbox zieht coole Leute an. So, das hat mich, also vielleicht auch, weil es ein bisschen rockig ist. Das heißt nicht, dass die anderen jetzt, aber es war so, das ist halt ein Publikum, wo ich sage, eigentlich passt Compassbox sehr gut zu einer Bar. Weil es geht nicht so um dieses, nur um dieses pure, spirituosen, krasse Storytelling, sondern es ist ein bisschen Design, es ist ein bisschen Lifestyle, es ist ein bisschen Leichtigkeit. Hat mir gut gefallen.
Jetzt muss ich aber dir auch mal widersprechen.
Gerne.
Weil Compassbox hat eben auch einen Fuß in dieser Nerd-Tür drin. Nicht
ja,
in der,
klar. Nicht ich habe ja auch nichts gegen Nerd, ich bin selber Nerd.
Ich wollte nur sagen, nicht in der Puristentür, ja. Da hast du völlig recht. Ne? Die Leute, die sagen, ich trinke nur Single Malt,
da ist Eiler, nichts falsch.
Ne? Nur rauchig, nur ja. Bourbon Fass, das gibt es ja alles. Ne? Ja. Also wirklich Puristen. Und da ist tatsächlich auch nichts falsch dran. Was Compass Box macht, ist auf der einen Seite, die Blends werden nicht im Low-ABV-Bereich abgefüllt oder deren Produkte, sondern immer einen Tick höher, 46% in der Regel oder mehr.
Kommt mir bekannt
vor. Sie werden nicht gefärbt. Mhm. Das heißt, es gibt keine genau. künstliche Farbe dazu, keine Kühlfilterung. Und das ist das Spannendste, was ja man fast kaum findet in der Whisky-Industrie, ist das Rezept hinten auf der Flasche drauf.
Genau, das sind aber auch alles so Faktoren. Ich habe das natürlich über die Jahre immer nur beobachtet, was für mich Compass Box immer auch halt sympathisch gemacht hat. Deswegen hatte ich immer eine gute, weil das, also gerade mit diesen, also da kommen halt ganz viele Dinge zusammen, ne? Wenn man so diese Story von früher kennt, früher bei, was war John Glaser, Chefeinkäufer für Johnny Walker oder sowas? Also irgendwas
hat er mit Johnny Walker. Diageo war der.
Genau, Diageo oder Johnny Walker, oder unter anderem für Johnny Walker. Kannte jeden und dann einfach zu sagen, ich mache Blend Great Again sozusagen, aber dann mit so einer coolen Idee und dann mit diesen, wie auch mit den Widrigkeiten umgegangen wird. Ich denke mittlerweile, die haben jetzt ja auch irgendwie, glaube ich, ein neues Founding bekommen, die haben irgendwelche Investoren. Es gibt, so habe ich das verstanden, gibt ein bisschen mehr Cash, um auch das Lager gut zu halten. Das ist ja auch mal so ein Thema, wie viel kann ich mir hinlegen, wie lange kann ich sowas. Aber zum Beispiel so eine Legendenabfüllung wie Hedonism, die man dann einfach so stilisiert und dann einfach sagt, ja okay, jetzt, also verbessere mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich glaube, Compass Blocks hat überhaupt Grain Whisky den Leuten zugänglich gemacht. Ich glaube, das war die erste, die gesagt haben, wir machen das. Also seid ihr irre?
Ja.
Dann haben die das gemacht. Dann haben wir, ich auch als Barkeeper so, ist ja ganz lustig, so schmeckt ja irgendwie, ist ja mal was anderes. Kann man auch mixen. Und dann haben sie das groß gemacht. Dann ist es ja so tatsächlich geworden, dass Grain Whisky dadurch auch bei anderen Leuten deutlich mehr Bedeutung gefunden hat, auch teurer wurde. Und irgendwie teilweise, wenn man wirklich sich dafür interessiert hat und gute Grain Whiskys gesucht hat, ein bisschen auch gar nicht mehr so das Spiel so leicht wurde. Und man dann einfach den nächsten Schritt geht und sagt, jetzt machen wir Jahrgangsabfüllung und limitieren die, was ist hier, glaube ich, mittlerweile 8000 Flaschen. Also zum Beispiel die aktuelle Hedonism, ich glaube, das war der erste Whisky mit einer Frau drauf, auf dem Logo oder sowas. Also so eine Story, was nicht. Das ist auch ausverkauft. Also es gibt jetzt wieder im Februar, ich wollte nämlich gerade nachbestellen nach der Messe.
Ich habe so eine ältere, ein paar Jahre alte, ein hellblaues Etikett habe ich noch zu Hause, glaube ich.
Wollte ich gerade bei Kirsch nachbestellen, dann habe ich mich so ein bisschen angelächelt. Ja. Digga, das ist halt Monat ausverkauft. Ja, so. Ja. Toll. Und jetzt gibt es, dass man einfach dann so cool und sagt, wir behalten das weiter, wir machen Grain so sexy, dass es, wir machen immer jedes Jahr ein neues Jahrgang, haben dann auch teilweise unterschiedliche Grains da drin, aber irgendwie, also ich mag das, dass man so, die sind cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe, um noch kurz zu diesem Thema zu kommen, auch da hat der John Glaser, oder Glaser, wie man den da ausspricht,
ich weiß auch nicht.
Der hat auf jeden Fall ja auch da die SWA gedribbelt, indem er die Rezeptur hinten drauf gemacht hat, was an sich schon ein Frevel ist, weil die Blends-Industrie will ja eigentlich gar nicht sagen, was sie verwenden für Whiskys. Mhm. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, er hat die Prozentangaben hinten drauf gemacht, das wie viel Prozent von was drin ist, und ganz am Anfang noch das Alter der Whiskys.
Ja.
Und das musste er wieder runternehmen. Das Alter darf er nicht mehr nennen. Ja. Dafür ist es jetzt so, wenn du auf die Compass Box Homepage gehst,
genau.
Du findest deinen Whisky, dann siehst du quasi wie so Ringe. Also du hast deine Abfüllung auf so einer Baumringenkarte.
Und dann siehst du,
welcher prozentuale Anteil wie viel Ringe hat. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, wir nehmen hier mal deine Flasche und die hat ein Lowland Blended Malt mit, was ist das? Schwer erkennen hier im Dunkeln. 38,9%, also anteilig an dem Gesamtvolumen. Dann siehst du dann da, wenn du dann da drauf guckst, die Ringe noch, wie alt dieser Anteil ist aus dem Fass.
Sehr gut.
Weil er das nicht sagen darf, gibt es dieses Baumdiagramm.
Ich mag alles an dieser Marke.
Cool, super cool.
Den Teil kannte ich nicht.
Musst du, also, ich habe den für deine Flasche, haben sie das noch nicht veröffentlicht. Die ist noch nicht auf der Compass-Box-Seite, kann noch kommen. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, aber wenn du auf die Flasche
gehst. Ich glaube, es war der erste Blend, der eigentlich nur für Deutschland abgefüllt wurde.
Okay.
Die erste Sonderedition. Okay. Ich glaube, sie gibt es in UK nicht, so habe ich es verstanden. Erstmal. Also vielleicht haben sie ein paar Flaschen dabei, weiß ich nicht, aber nicht im Handel. Also man möge mich verbessern, aber so ist mein Wissensstand. Was daran interessant war, als wir haben das ja, ich wusste ja nicht genau, wann das kommt. Und es war erstmal nicht so, vielleicht schaffen wir es im Dezember, es kann auch Januar werden. Und da habe ich ja bei uns auf Trinkamateur so einen kleinen Pre-Sale gemacht und gesagt, also Was mich im Nachhinein, das mache ich nicht normal, weil nächstes Mal muss ich erst verstehen, was der UVP ist und der alte. Weil die 14% Rabatt, die ich angeboten habe, haben mir dazu geführt, dass ich, knapp 300 Flaschen sozusagen ohne Marge rausgeschickt habe.
Ja, das ist natürlich nicht so gut.
Also okay. Wenn man den Versand abzieht und so, klar. Ne? Also, aber es war alles in Ordnung.
Das sollte im Februar kommen und es kam schon im Dezember. Du hast ja zu Weihnachten die Dinger rausgeschossen. Ich habe meins erst zwischen den Feiertagen bekommen, aber der Tim,
ja,
unser heute nicht anwesender Podcast-Kollege,
genau,
der hat ja seine Flasche schon vor dem 24. bekommen und ich erst nach dem 26.
Ja, also das Interessante war bei Compassbox, wir haben dann, also diese Abfüllung kam dann doch ganz kurz vor Weihnachten, womit ich nicht gerechnet hatte. Dann mussten wir es ganz schnell rausschicken, dann ging es irgendwie, dann haben wir die ersten, wie gesagt, 300 oder plus Flaschen verschickt über Trinkabenteuer. Und jetzt kriege ich auch wieder den Bogen. Was ich dann lustig fand, das waren dann sozusagen jetzt die ersten Flaschen vor Weihnachten im Markt. Offiziell geht es jetzt erst los für Deutschland, dass die anderen Händler, kam ein bisschen, das hatten wir selber nicht so schnell geplant, aber da ich so viele Pre-Orders hatte und ich dachte, kriegen wir es irgendwie hin, dass wir die zu Weihnachten an die Leute kriegen.
Schon gut.
Mein Online-Händler hat auch ein bisschen, hat gesagt, Maja, du kannst uns nicht 4 Tage vor Weihnachten hier jetzt 300 Pakete reinstellen. Ich habe, doch, bitte. Und sie haben es dann auch rausgekriegt, die meisten zumindest. Das hat also sehr gut geklappt. Das Feedback war interessant, weil dann haben einige online natürlich angefangen, darüber zu schreiben. Und das wusste ich auch nicht. Also einige haben natürlich zu Recht ja auch gesagt, das kostet 99 Euro. Das ist kein, ich sag mal, im Großen gesehen kein günstiger Whisky. Ist schon ein hochwertiger Whisky. Und dann gab es natürlich auch so ein bisschen in der Community oder bei hier und da haben Leute es getestet. Gab es auch so Feedback, so, das ist aber viel zu teuer, 100 Euro und so. Was soll das für ein Whisky sein? Ist ja nur ein Blend. Was ich lustig fand, es gab dann sehr großes Feedback aus anderen Ländern. Und ich habe ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, kannst du mir das schicken? Also wirklich Compassbox-Fans, die gesagt haben, ist ja, also ich habe dann sowohl einmal so auf Compassbox-Foren gelesen, die haben alle gesagt, das ist ja günstig. 100 Euro ist ja günstig und dann kriegte ich aus ganz Europa immer E-Mails so, schick uns das bitte. Und ich habe immer natürlich, das ist in Deutschland sehr kompliziert mit der Mehrwertsteuer und so. Und dann habe ich gesagt, wir verschicken den außerhalb. Und deswegen weiß ich, dass es, glaube ich, nur eine Abfüllung ist, die nicht in, meines Wissens nur im Moment erst in Deutschland, oder diese, was ist 1700, ich weiß nicht, irgendwie so Flaschen, 1710. Ich glaube, es gibt sie nur in Deutschland.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Über die Händler und Vertriebskanäle werden dann, wenn das nicht so sich so schnell abverkauft, wie sie das wünschen, da gehen ja manchmal auch die in andere Länder oder die sehen halt, es gibt Demand aus den anderen Ländern, aus Frankreich, aus Italien, weiß der Geier was, dann schickt man da nochmal kleine Päckchen hin. Ja. Das können die auch machen. So gelangen ja auch zu uns Sonderabfüllungen aus UK oder sowas.
Genau, ne? das ist ja auch das Spiel. Ist das ist ja auch Spiel, das, ne? Und selbst wenn es der Brand selber nicht macht, macht es halt ein genau. Händler, der gut vernetzt ist, weil er dann sagt, mein Gott, dann habe ich halt, ist es halt ein bisschen teurer, aber die Leute werden es nehmen. Also wenn der dann sozusagen nicht vom Importeur dahin geschickt wird, sondern nochmal der eine Aufschlag ist. Also das ist ja auch das Spiel bei Spirituose.
Genau. Und du hast ja gerade den Preis angesprochen, 99 Euro. Ich finde, das ist ein oberes Preisband für so eine Flasche.
Ja.
Ne? Auf der anderen Seite ist das aber auch jeden Tropfen wert. Also da muss man auch sich nicht grämen, wenn man davon eine Flasche hat, weil der ist richtig gut, der ist richtig lecker.
Ich glaube,
und wenn
das
du,
ist immer,
wenn du überlegst,
das muss jeder selber entscheiden.
Ich meine, so aus meiner Sicht, und das ist jetzt kein Honig ums Maul schmieren oder so, in der Ausstattung, ne, also sprich mit den Volumenprozenten und dem, was da drin ist, man sieht ja, was drin ist, man kann es ja nachlesen, mit der Qualität vom Geschmack her, such mal einen Blended Whisky, der für einen 100er. Da bist du irgendwie bei Ballantines 21 oder also ein Chivas 18 oder so kann er schon nicht mithalten. Der ist schon viel zu schwach. Ne? Also von daher, ich finde
das. Dafür bin ich zu wenig Experte, aber.
Das ist auf jeden Fall, gerade mit diesem höheren Volumengehalt, mir fällt noch ein Black Bull 21 ein, der kostet aber auch irgendwie 100 Euro. Ne? Also das ist die gleiche Liga. Von daher, alles richtig gemacht und ich glaube auch in dem Vergleich, wenn du guckst, wo die anderen Compassbox-Sonderabfüllungen liegen, die gehen alle bei 100 Euro los. Das ist vielleicht auch das, was die Kollegen aus den anderen Ländern gesagt haben. Da bist du bei 30, 100, 140,
150. Ich bin zu wenig drin in der Szene, ich fand es nur lustig. Ne? Also kriegst du das erste Feedback, wie gesagt, in Deutschland, ne? Viele, die Compassbox und also auch unsere Stammgäste und Fans, die haben gesagt, oh Mensch, toll, gefällt mir. Dann gab es so ein bisschen, ich sag mal, erweiterter wahrscheinlich Whisky-Kennerkreis, wo einige gesagt haben, ja, ist also gut, aber ist auch ein bisschen teuer. Und lustig war dann im Ausland, die Compassbox-Fans haben alle gesagt, so, yippie, wo kriege ich die Flasche? Und dann wurde ich bombardiert mit so E-Mails, wo ich sage, ich kann euch da leider nicht helfen. Ich weiß nicht, wie ihr es mir hinkriegt.
Die Herausforderung, die Compassbox hat, in meiner Wahrnehmung ist die Transparenz. Weil wenn du jetzt einfach ein Blend hast, du schreibst eine Zahl drauf, 20 Jahre, und du behältst für dich, was drin ist, dann kann sich derjenige überlegen, kaufe ich die 21 Jahre für 150 Euro oder was. Na, das kann man sich dann überlegen. Das ist die einzige Kenngröße, die du hast, und natürlich Geschmack etc. Hier ist es so, hier hast du die Rezeptur, und dann liest du das und dann denkst du dir, okay, da ist Cameron Bridge, also ein Grain drin, nochmal irgendwie 15%, und der kann ja nicht so teuer sein, und dann fängt man an, sozusagen sich das zusammen zu addieren, was du in Rezeptur liest, und wenn du dann auch noch, das ist jetzt in dem Fall nicht so, die Jahreszahlen noch dazu im Internet nachgucken kannst, dann sagst du, ah, da ist 13-jähriger Kohlela drin, also jetzt hier nicht, aber habe ich die Tage die Diskussion gehabt, es gibt ein Smoke and Secrets oder so, eine Abfüllung.
Ja,
von
der Hobby,
Da schimpfen die Leute alle über den hohen Preis, weil die sagen, na, wenn ich mir die Rezeptur angucke, sind das ja alles Whiskys, die dürften eigentlich nicht mehr als ein 100er kosten. Einzeln geholt.
Da muss man auch noch zusammenschütten.
Ja, nicht nur das, ne? Du hast ja viele andere Dinge noch dazu. Ich will damit nur sagen, da ist die Transparenz auch ein Stück weit natürlich, bietet da eine offene Flanke für diejenigen, die sich da wirklich absolut reindrillen und die Dinge auseinandernehmen.
Ich glaube, es ist beides. Ne? Ich glaube, auf der einen Seite kann man das so sehen. Das ist ja auch die große, ich meine, wie gesagt, ich bin kein krasser Whisky-Experte, aber die Diskussion, die man natürlich auch verfolgt hat, ist dieses Non-Age-Statement, also dass die Veränderung von, es wird zu viel Whisky getrunken, mittlerweile ist es wieder ein bisschen ruhiger bei den Hochpreisigen, aber es gab dann mal lange keine Jahrgänge mehr, das ein oder andere Whisky aus hat das Konzept geändert, hat die Jahrgänge nicht mehr auf die Flaschen geschrieben, das ändert sich sehr. Ich glaube, bei Compass Box, ich gebe dir recht, wenn man von der Seite kommt und immer nur auf Jahre geguckt hat, ist man da vielleicht dann eher der Mathematiker und rechnet das zusammen. Andererseits, ich glaube, wenn man über die Jahre das so macht und immer die Sachen auf die Flasche schreibt und da transparent ist und die Leute mit der Zeit auch vertrauen, also man baut sich, glaube ich, eine vertrauensvolle Fanbasis auf, die das dann versteht. Und wie gesagt, ich glaube, die Welt ist groß genug. Also wenn man jetzt nicht gerade 100 Millionen Flaschen verkaufen will oder 2 Millionen, dann ist das reichen, dann reichen die, die es gut finden, sozusagen. Also bis jetzt, ich habe nur mit den Kirschleuten gesprochen und ein bisschen auch mehr natürlich, als ich bei Compassbox war. Und meistens werden solche Sonderabfüllungen in dieser Lotgröße irgendwie so bis 2000 Flaschen, die sagen ja meistens nach einem halben Jahr weg. Ne? Also wenn das gute Sachen sind, die irgendwie ankommen oder...
Ja, ja.
So, also ich, das scheint dann...
Manchmal findet man noch so Shops, so kleine, genau. Die irgendwie keiner auf dem Schläger, da findest du noch mal irgendwie eine Flasche.
Oder einfach ein Jahr, zwei Jahre weggestellt und machst dann 30 Euro teurer, das ist auch in Ordnung und so.
Gibt's auch. Genau, also ob sich das lohnt, bin ich mir nicht so sicher.
Das ist, glaube ich, mehr so ein inneres, so, dass man denkt, ich habe es hier nochmal richtig.
Ich habe sie noch, ne? Oder die werden gleich höher angepreist, damit sie ein bisschen stehen im Shop. Das gibt es tatsächlich auch, dass man so schöne Flaschen nicht gleich rausgeben will. Thema Hanse Spirit. Du warst da vor Ort. Ich habe tatsächlich gerade überlegt, ich glaube, ich war 2019 und 2020 im Januar das letzte Mal da. Also seit Corona nicht mehr. Die hatten früher, war das in der Fisch-Auktionshalle?
Den Teil habe ich nicht. Also ich habe es ganz früher an diesem Hochhaus, da haben wir auch nochmal eine Bar gemacht. Das war in diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt.
Emporio?
Danke. Und danach war ich nie mehr da.
Das ist ja relativ klein und da passen ja so 300, 350 Leute rein. Dann ich habe da schon berufliche Veranstaltungen gehabt, weil dann sagen die Statik...
Aber ja, das ist bei allen Hochhäusern. Es gibt ja immer bei Hochhäusern, ich glaube, ab 16. Geschosse darf man, ist eine feuerliche. Also es gibt immer eine Personenzahl, wie viele
man holt. Und da deswegen etwas beengt. Fisch, Auktionshalle ja riesengroß. Das war auch damals zweietagig etc. Und das Coole war, das gibt es leider nicht mehr, die hatten auch so einen Pre-Opening Day donnerstags. Und dann konnte ich hier in Hamburg donnerstags tagsüber hier Job machen. Bin ins Hotel gefahren, habe mich in einen angenehmen Bieranzug geworfen und bin dann da schön hin.
Trinkt man Bieranzüge auf Whisky-Messen?
Ja, Jeans und Hoodie oder so. Das war jetzt nur so, also in entspannte Klamotten. Und bin dann donnerstags dahin und das war nur von 18 bis 22 Uhr. Also relativ sharp so, 4 Stunden. Und dann bist du da drüber getingelt und warst dann um 10:30 im Hotel. Das war richtig gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich dann quasi am nächsten Morgen dann nochmal zum Kunden fahren konnte, war mittags dann irgendwie auf dem Weg nach Hause und war dann irgendwie auch zu vernünftigen Zeiten dann wieder bei Familie und Kindern, die das ja nicht so gut finden, wenn man am Wochenende einfach mal zu einer Messe irgendwie nach Hamburg fährt, zum Spaß, weil man ja auch noch andere Verpflichtungen hat, Freunde, Kumpels, sonst was. Ne? Ja, ist ja
möchtest du einen Shoutout an Chris Rickert machen, der das organisiert? Das
sehr gerne.
Ja, also Chris, donnerstags.
Ne? Also donnerstags wieder auf jeden Fall machen, das ist fand ich super. Ich weiß aber auch, dass die ganzen Aussteller das nicht so cool fanden. Ein Tag mehr mit nur wenig Stunden. Und geringer Auslastung. Das war so ein bisschen.
Also, ich bin ja kein.
Das war ganz kurz, einer hat es noch. Das war so geplant als so After-Work-Ding. Ne? Ja. Opening Day, so nur. Du arbeitest noch und dann gehst du da nochmal hin für ein paar Stunden. Ja. So hatten die sich das gedacht. Aber es war halt, ich bin da ja, wie gesagt, 2 Jahre rumgelaufen. Da war nicht wirklich so viel los. Ne? Das ist, glaube ich, im Gegensatz
also, zu anderen Tagen nicht so. Also, ich kann dir nur sagen, ich war jetzt ganz lange nicht mehr da. Ich war jetzt ja zufällig da. Ich glaube, dass man kann sowas immer aus zwei Perspektiven sehen. Ne? Wir haben zum Beispiel hier in der Bar, also ich mache das im Moment immer hier, aber es läuft eigentlich über Trinkabenteuer. Ich mache zum Beispiel so Live-Tastings, wo wir so, ich habe das in vielen Varianten probiert, abends, tagsüber, nachmittags und so weiter. Und ich verkaufe da mittlerweile unglaublich viel von. Also ich habe nie genug Termine, weil das immer so, ich kann nicht so oft das machen, weil, was ich zum Beispiel festgestellt habe, ich kann das aus Kundensicht denken und da ist natürlich, zum Beispiel, hat sich herausgestellt, der Samstagnachmittag ist perfekt. Weil die Leute haben Zeit, teilweise kommen sie dafür nach Hamburg, machen dann ein langes Wochenende mit Bartour und so weiter und haben hier dann ihre 3, 4 vergnüglichen Stunden. Wirklich so nachmittags Bespaßung, leichte Auspeitschung, dies und das. Und man geht dann vielleicht so ein bisschen beschwipst um 19, 20 Uhr verlässt man das Haus. Entweder geht man gut essen oder macht noch weiter. Oder ich kann sowas, das ist ähnlich wie mit deiner Messe jetzt, wo du sagst, für dich war der Donnerstag perfekt. Also ich kann natürlich auch sagen, technisch gesehen wäre es für mich besser, wenn ich Montagabends Tastings machen würde, weil dann ist eh nichts los. Ja. Aber da ist natürlich auch, widerspricht das auch dem Konzept, sich richtig gehen zu lassen, weil man vielleicht nicht so, also
da erholen sich die Leute von dem.
Frage Moment ist immer, was ich will. Ne? Ich könnte, aber es ist so, aus welcher Sicht denke ich das jetzt? Nun ist es bei einer Messe sicherlich, gibt es mehrere, also interessant sind eigentlich die, die es bezahlen, das sind die Aussteller. Also die Gäste sind wichtig, sonst kommen keine Aussteller, aber irgendwie muss man da, glaube ich, einen Kompromiss finden. Ich habe aber zu wenig Expertise. Die Messe war insofern interessant. Ich glaube, ich habe Chris getroffen und das ist jetzt unter Vorbehalt, und ich glaube, er wird das sicherlich auch noch veröffentlichen, aber er war zum Beispiel am Anfang, ich traf ihn ganz am Anfang, es war Freitag, und da sagte er, Mensch, im Moment, ich bin mir noch gar nicht so sicher, es ist schon ganz gut gebucht, aber man merkt so ein bisschen, die Leute machen nicht mehr so viel auf lange Planung und mit vorher alle Tickets. Es gab schon viel Vorverkauf, aber es war so, ich sag mal, on the edge, dass man nicht genau wusste, oder wird es jetzt richtig gut. Und am Samstag war er richtig zufrieden, sagte er, war richtig gut. Ich weiß nicht, ich glaube 5.000 oder mehr Besucher. Das ist jetzt aber, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß gar nicht, ob es für das Gesamte oder für einen Tag, ich weiß es gar nicht. Aber er war sehr zufrieden, die Messe. Und ich, also auch die Aussteller, Kirsch hatte da, wir hatten nur so einen kleinen Stand. Ich war mit Wilhelm, der macht Kompassbox in Deutschland. Wir waren da, aber die hatten so eine ganze
Willi.
Willi, genau. Die hatten so eine ganze Straße da, wo irgendwie alle Brands von denen waren. Mhm. Und keiner, irgendwie war da jeder zweite Mitarbeiter Kirsch, glaube ich. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, ich bin doch wirklich nur, ich bin immer. Und das Interessante war, der Kompassbox-Stand war am Eingang. Also ich bin rein, habe mich in den Stand gestellt, habe 8 Stunden gelabert und dann war immer Feierabend, bin ich wieder weggegangen. Also ich habe von der Messe nicht viel gesehen, außer zweimal, wenn ich mir ein Brötchen geholt habe oder für alle einen Kaffee oder so. Habe dann noch ein bisschen mit anderen Ausstellern gequatscht, die auch bei uns waren. Die waren alle sehr zufrieden. Ich hatte das Phänomen, so Spirituosen- und Whisky-Messe hatte ich so komplett ad acta gelegt. Für mich habe ich jahrelang nicht mehr gemacht. War aber durchaus positiv beeindruckt. Also waren lustige Leute, war eine tolle Crowd bei uns am Stand. Super interessiert, was ich einfach interessant natürlich, wie gesagt, die Leute, das ist krass, ne? Also auch teilweise, man kann da ja kaufen,
genau.
Ich wusste gar nicht, das ist auch so eine, ist jetzt nicht im Vordergrund, aber dann gibt es irgendwie noch so einen Mini-Rabatt, aber nicht wirklich nennenswert, weil man ja auch den Händlern jetzt nicht irgendwie das Geschäft vermaden will. Und die haben da wirklich, also bei uns wirklich teilweise Sachen, wo man sagt, okay, so 200, 300, 400 € irgendwie mal hingelegt, aber dann guckt man so auf diese Schultertasche, die so über der Schulter schon hängt und man denkt, da sind auch schon so 600, 700 drin. Oder 500, wo man denkt, krass. Also ist dann vielleicht aber auch natürlich, also warum nicht? Jetzt habe ich ein Einkaufserlebnis, wo ich persönlich noch, warum soll ich mir im Internet bestellen? Ist ja irgendwie, war auf jeden Fall interessant, das zu verstehen, was da auch, wie gesagt, die Liebhaber für Geld ausgeben und das Leben.
Man vertut sich da ein Stück weit. Ich kenne ja durch die, also Whisky-Messen in Leipzig und diesen ganzen drumherum, kenne ich ja doch auch einige, die da Stände betreiben. Jetzt mal von den ganz großen abgesehen, leben die von den Flaschenverkäufen. Also nur durch Ausschank am Stand kriegst du die Standmiete da nicht rein. Und den ganzen Hotelanfahrt, weiß der Geier was.
Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Lieber Christoph Kirsch, das ist der Inhaber von Kirsch Whisky. Willem ist nicht schuld. Ich habe natürlich jedem Chelion ausgegeben, ohne zu kassieren. Ich habe natürlich da die Flaschen aufgerissen. Ich habe den kompletten Stand zur Eskalation gebracht. Wir hatten lebende Live-Raves am Stand. Es wurde, zwischendurch hatten wir Gesänge. Die Nachbarstände waren irritiert. Ich habe ein bisschen mein Barkeeper-Ding durchgezogen. Ich habe nicht alles kassiert. Ich möchte aber nochmal Wilhelm in Schutz nehmen. Der hat das nicht zu verantworten. Das war ich. Sorry.
Also, kein Shame on Wilhelm.
Nein, also da könnten 3, 4 Flaschen geleert worden sein, die da vielleicht nicht in der Buchhaltung auftauchen.
War dann auf jeden Fall marketingseitig eine gute Aktion.
Denke ich auch. Also ich habe das als meinen Stundenlohn angesehen, weil wir hatten keinen vereinbart. Das war so.
Ja, sehr cool. Du hast ja übrigens gesagt, ich habe das in der Jörg schreibt übrigens nämlich noch einen Newsletter, den ich sehr empfehlen kann. Oh. 7CL Business heißt der.
Minus, also wenn man jetzt die Website wie 7CL-oder-business.de. Mhm.
Da kommt so alle ein, zwei Tage, würde ich sagen.
Jeden Tag.
Jeden Tag sogar. Ja.
Du, guck mal, also seit 180 Tagen
Fake News hier. Jeden Tag. Ja. Es kommen immer tolle, ich sag jetzt mal, Business Insights aus.
Mal mehr, mal weniger.
Aus deiner Gedankenwelt und mit dem, was dich so beschäftigt, habe ich immer so den Eindruck. Wenn dir Themen irgendwie über die Füße laufen, dann
wenn man jeden Tag schreibt, kannst du das sein, was mir gerade über den Fuß läuft, weil so viel Zeit habe ich sonst auch nicht.
Nee, aber ich habe das Gefühl, wenn du so ein Ding sortiert hast für dich, dann schreibst du da mal ein paar Zeilen da rein und schickst es raus. Und das ist eigentlich immer lesenswert.
Freut mich, dankeschön.
Also macht mir sehr Laune. Und da habe ich nämlich gelesen von deinem Messebesuch.
Ach stimmt, habe ich vor ein paar Tagen drüber geschrieben. Ja,
genau. Und da hast du auch geschrieben, dass du den Orchard House kennengelernt hast, diese sehr sommerliche Abfüllung von Compass Box. Und das ist mein Lieblingswhisky von Compass
Box. Und das hat mir diese Marke nochmal so sympathisch auch gemacht. Ich fand das unglaublich interessant, wie viel Zuspruch dieser Orchard House in dieser Whisky-Gemeinde hat, weil, also wie gesagt, ich bin nicht in dieser Welt, also ich verkaufe, aber für mich ist das ein geiler Whisky, auch in der Bar, weil den verstehen viele auch so und funktioniert auch noch gut im Drink, so ist es auch noch was. Und auch vom Pricing, wo du denkst, ja, ist ja noch, also für guten Whisky ist das noch sehr bezahlbar.
Ne? Genau.
Und es war wirklich so, dass wirklich Leute so im Vorbein, hier, das muss man probieren, also die haben dieses Jahr auch eine schöne Flasche mit viel Obst drauf. Und ich habe dann von Wildem, habe ich dann die, vielleicht die Core Range, das sein über Monate lang erarbeitetes Brand Ambassador Wording, habe ich gestohlen und natürlich noch verbessert. Es gibt ja das, jetzt muss ich es hinkriegen, Orchard House, dann der gelbe heißt hier, der so ein bisschen lieblicher ist. Nicht lieblicher, das ist falsch gesagt, nicht.
Ja, Nectar Rosset.
Danke, ich wollte gerade sagen, mit Toffee, was war der? Toffee-Ton, Nectar war es, nicht Toffee, genau. Dann gibt es ja das Peat Monster und dann Orchard, nee, wie heißt der?
Orchard House.
Ja, Orchard House. Also,
und es gibt noch einen, der heißt Crimson Cask. Das ist.
Nee, den meine ich schon. Crimson Cask, den meine ich. Das sind die vier Core Ranges jetzt. Orchard House der erste, dann Nectar Rosset ist der zweite, der dritte ist Peat Monster und der vierte ist Crimson Cask. Das sind die vier Core Range Produkte. Und wir hatten die immer so nebeneinander auf dem Tresen stehen und haben den Leuten das immer erklärt und gesagt, das grüne Orchard House mit dem Obst drauf, das ist Frühstück. Also ich habe den Leuten das dann mal, also die Aufteilung von William war, ich habe die nachher ausgemalt. Die Aufteilung von William war, das eine ist so mittags, so Obstsalat, das andere ist nachmittags Kaffee, weil da leichte Kaffeetöne drin sind. Dann Peat Monsters ein bisschen so für die Party, vielleicht weil man damit Cocktails machen kann. Und Crimson Cask ist dann so mit Rotwein und Süßweinfass vorm Kamin. Ich habe das dann immer noch ein bisschen ausgemalt. Ich habe den Leuten immer gesagt, hier Orchard House, das musst du dir so vorstellen. Du gehst so um 9 Uhr oder 10 Uhr morgens, machst du die Terrassentür auf, du hast so diesen etwas dickeren Morgenmantel an mit diesem kleinen Einsteckschal, ja? Und dann gehst du so raus und deine nackten Füße gehen so ins gut geschnittene Gras. Und dann gehst du so auf dein Anwesen und du gehst so übers Gras und jetzt kommt das Hauspersonal und reicht dir so ein kleines Morgenglas Whisky. Ich habe es versucht, ein bisschen auszumalen.
Ich merke schon.
Ein bisschen, ich habe mir denn für jede Situation, ich habe das aber dann noch erweitert, also unser vier Gestirn, ich habe dann natürlich zum Schluss, ich habe diese vier Geschichten erzählt, ne? Das letzte ist dann, du sitzt da und dann so ein gutes Gespräch zu zweit, der Abend, vorher war die Party Peat Monster, jetzt ist das gute Gespräch Crimson Cask zu zweit, du hast einen guten Whisky im Glas, du musst ja nochmal, jetzt gibt es aber noch die andere Situation, wo du deinen guten Freund entweder so ein bisschen beeindrucken willst oder du hast den Chef zu Hause, wo du nochmal Gehalt fallen musst und dann nimmst du Chelio. Weißt du, das nochmal ein bisschen extra dicke Hose, das kann man
ja. Auf jeden Fall. Ja. Nein, also das hast du, finde ich, sehr gut beschrieben. Ist für mich der Sommerwhisky überhaupt.
Ja, das hat mich sehr, ich war überrascht, wie Leute, ich kannte ihn hier aus der Bar und dachte, das ist toll, aber das auf so einer Messe, es kam wirklich für diese einfachste Abfüllung, sind Leute, nicht die einfachste, aber für die, das ist ja deren Core Range, es sind Leute im Vorbeigehen so, oh, das musst du mal probieren und immer an den Stand.
Jetzt wieder für die Nerds, der Orchard House besteht zu entweder der Hälfte oder zwei Dritteln, ich glaube der Hälfte, aus Kleinlisch. Und Kleinlisch ist eine Diageo-Distillerie.
Ich hoffe, es ist Whisky.
Ja, sei bitte nicht kleinlich, sagt man auch. Also Kleinlisch. Und das ist eine extrem beliebte Distillerie, die relativ wenig rausbringt. Es gibt von Diageo einen 14-Jährigen mehr oder weniger und that's it. Und es gibt eben unabhängige Abfüllungen, die irre teuer sind. Und man kriegt eigentlich außer diesem 14-Jährigen Standard von Diageo nichts von denen, außer man gibt viel, viel Geld aus. Also einen 8-Jährigen für über 100 Euro und dann reden wir gar nicht über das, was irgendwie eine 15 oder 20 auf dem Etikett hat. Und da ist die Hälfte von dem Zeug drin. Und das schmeckt man auch, ne? So eine leichte Wachsigkeit, sehr viel Obst, sehr viel Frucht, Fruchtkorb, Fruchtaromen und so. Das ist genau das, weswegen die Leute das kaufen. Und deswegen ist einer der Gründe, warum der auch so beliebt ist, ne, wieder das Nerd, die Nerds angesprochen.
Okay, guck mal, das hat mir keiner, hat mir William auch nicht erzählt. Das hätte man, ja. Sag mal William, Wilhelm, aber das hat mir auch keiner erzählt. Das ist, wusste ich nicht.
Ja, ist dann vielleicht auch schon wieder zu tief reingedickt, weil ich glaube, darum geht es
ja. Ich frage mich dann ja aber immer, wie du so ein, also wenn du jetzt sagst, das ist meine Core Range. Na gut, die Idee von einem Blend ist ja eigentlich am Ende des Tages, zur Not kann ich das Rezept ein bisschen verändern, weil der Geschmack ist gleich. Klar, ja. Das ist ja die Idee von Blend. Aber wenn das so ein krasser, solitärer Punkt in dem Set ist, dann hatte ich immer so Angst und denke, was machst du, wenn Diageo sagt, nö, jetzt das gefällt uns nicht, das ist ja zu gut, was ihr da macht.
Ja, also ich glaube, man passt dann Rezepte an, reduziert die Anteile, bringt vielleicht eine andere, Glenmorangie oder so eine andere fruchtige Destillerie mit rein und versucht damit sozusagen das auszugleichen. Ja. Oder man sagt, okay, wir können dieses Produkt nicht mehr produzieren. Ne? Dann gibt es halt kein Orchardhaus mehr, sondern man macht irgendwas anderes.
Das nur, wie gesagt, wenn du gerade sagst, wir haben jetzt also eine Art Core-Range definiert, die es länger gibt.
Ich hab beim Willi, zum Willi auch gesagt, du, der Spice-Tree weg, das ist irgendwie keine gute Idee. Was habt ihr
dabei gedacht? Verstanden. Aber hat er dir erzählt, warum?
Nee, er hat nur gesagt, das gibt's nicht mehr.
Ja, ich habe ihn auch versucht zu verfolgen, weil das ist ja der geilste Whisky ever.
Gab's keine Info, warum? Aber er sagte, du, das heißt doch nicht, dass wir den nächstes Jahr wieder auflegen, wenn wir Bock haben. Aha. Warum nicht? Also, das ist ja ein Blend. Die müssen ja nicht jetzt.
Ich verstehe. Dafür,
ja, das ist ja schön, ja, Blend. Könnten ja theoretisch einfach sagen, jetzt weiß eh keiner mehr, wie der geschmeckt hat. Ja. Nach 5 Jahren, wir bringen ihn nochmal raus, modifiziertes Etikett und dann gibt's den wieder. Ja. Also, kann man auf jeden Fall
prinzipiell. Also, eigentlich machen. Ist Compassbox ja, das war schon immer so meine Philosophie. Das ist ja auch eigentlich sozusagen der Whisky der Barkeeper. Weil eigentlich steht da jemand und sagt, ich mixe mir das so, wie ich das will. Das ist ja eine Grundidee der Bar, weißt du, wir sagen ja auch immer, gib mir Zutaten und wir sagen ja auch, wir sind ja auch schmerzbefreit, wenn wir einen geilen Drink haben und jetzt wird irgendeine Zutat rar oder teuer, dann bauen wir einen Drink, komm, scheiß drauf, machen wir nicht, bevor ich, also das ist bei uns ja genauso.
Chartreuse.
Zum Beispiel. Ne? Ja. Und ich weiß, dass Couloirs nicht genau das gleiche
ist. Aber Chartreuse ist absolut teuer geworden. Das macht ja keinen Sinn.
Ich also ja
für eine Bar macht es keinen Sinn.
Ne? Ich habe das ja ausgetauscht gegen diesen Couloirs aus Frankreich. Ist ja auch ein altes Haus, 150 plus Jahre Geschichte. Ja. Natürlich schmeckt das ein bisschen anders, aber ich denke, ne, habe ich keinen Bock drauf auf so ein Spielchen. Ist immer so die Frage, bis zu welchem Punkt. Einerseits gönnt man jedem dem Erfolg und wenn was in Preis steigt, das ist völlig in Ordnung. Aber ich bin ja am Ende des Tages Wiederverkäufer. Ich muss es ja auch. Wenn ich jetzt meine Drinks kosten hier 14, 15 Euro oder sowas, wenn ich dir jetzt plötzlich sage, mal kosten jetzt 18, 19, irgendwann denkst du auch so, boah, war ja so auch durchgedreht. Und dabei kann ich da vielleicht gar nichts für, weil ja nur der Hersteller der Ware plötzlich so durchdreht. Ne?
Muss ich aber auch sagen, das ist, finde ich, als Externer, der nicht in Hamburg lebt, wenn ich hierher komme, denke ich, müsste eigentlich ein bisschen teurer sein als in Leipzig, aber kann ich nicht behaupten. Also wenn ich in Leipzig eine Cocktailbar gehe, gehen die Drinks da auch bei 13 Euro
da los. Da habe ich mich mit William drüber unterhalten, was die für Preise haben auch teilweise im Ginhaus, das war Dresden, ne?
Dresden, genau.
Aber wo ich denke, krass, weil ich denke, hätte ich auch, aber er sagt, nö, aber gut, ist auch Hotel gewesen und so, ne? Aber ja.
Ja, gute Cocktailbar in Leipzig, zwischen 13 und 20 Euro sind die Drinks da auch alle. Ja,
gut, das, so eine Range haben wir hier irgendwie auch, aber ist jetzt
nicht,
auch,
aber
gut, gesagt, 20 ist eher, also wir haben schon, ich sag mal, die Core-Range ist 14, 15, 16. Und dann gibt es auch Sachen, die günstiger sind. Es gibt auch ein paar, das hat dann natürlich auch einen Grund, weil du irgendwelche absurden Cognacs da reinkippst.
Wilder Shampoos
oder drauf. Oder Chélion da reinkippst oder so. Dann ist das natürlich teurer, klar, das ist logisch.
Du hast, weil wir gerade beim Mixen sind, den Dry January gerade etwas gedribbelt.
Ja, was auch schon Nutzen dieser.
Mit einer Aktion, wo du gesagt hast, wir machen einen Try January. Mhm. Und hast quasi mit der Compass-Box-Abfüllung 4 Drinks kreiert. Mhm. Was genau hast du da angestellt? Erzähl mal.
Also tatsächlich hat die Drinks Dennis gemacht. Ich hatte nur einen vorgegeben. Mhm. Und ich habe lustigerweise, das steht auch hinten auf der Chélion-Flasche drauf und ist auch ein bisschen mein Wording, wo wir sagen, Mensch, ich mix auch Scotch und ich mix auch Whisky. Und jetzt muss man das ein bisschen in Relation sehen. Meine Idee, um das bei Chélion zu bauen, wie gesagt, ich weiß, dass das eine hochwertige Abfüllung ist, die auch einen stolzen Preis hat und normalerweise, wenn man vielleicht, also ich trinke ihn tatsächlich gerne pur, jetzt auch, wo mich das Ergebnis nochmal so abgeholt hat. Ich bin jetzt bei meiner Frau, glaube ich, mit Flasche 2 oder 3. So ab und zu abends so 2 Zl jeder und dann ist es wirklich wohlig sozusagen.
Mhm. Ja, ja.
Natürlich nicht jeden Tag, aber so, es arbeitet sich so weg.
Kamin für die Speiseröhre, der Kaminabend für
so
die
was?
Speiseröhre.
Nicht zu viel, einfach nur so ein Gläschen so am Abend.
Ja, genau.
Und 2 Zlchen so über den, so, statt Schokolade zum Fernsehen sozusagen. ist mittlerweile so ein bisschen Ritual bei uns geworden. Und natürlich ist bei Chez Lion jetzt nicht die Idee, dass man da sich einen Whisky... Also grundsätzlich gilt für mich, mach doch, was du willst. Mhm. Also wir haben ja auch in der Bar Leute, die sagen, ich hätte gerne das und das mit Cola und ich hätte gerne das und das als, keine Ahnung, Margarita, irgendeinen Luxus-Tequila oder irgendeinen Luxus-Whisky als Sauer, wo ich sage, ja gut, ist ja nicht, also ist ja ihr Geld.
No.
Und das, ich werte das auch nicht, weil was weiß ich, was die Geschichte dazu ist. Vielleicht hat er mit diesem Drink, keine Ahnung, seine Frau kennengelernt oder sie hat ihn kennengelernt oder ich habe keine Ahnung, mich hat das nicht wenig zu interessieren, wenn er das möchte und bezahlen möchte, dann mache ich das einfach. Nun ist es so, bei Chez Lion habe ich auch gesagt, ich mag es, habe ich auch dem Blender gesagt, ich mag es auch, das mal zu mixen. Jetzt stelle ich mir allerdings nicht diese Situation vor, dass ich dann zu Hause Chez Lion in Whisky Sours verarbeite und dann die Flasche nach 4 Minuten leer ist und irgendwie, ich trinke Whisky Sour, aber eigentlich schmecke ich die Finesse von Chez Lion nicht. Sondern die Idee ist eher so ein bisschen zu sagen, man sitzt zu Hause, das Essen ist vorbei, die Flasche kommt auf den Tisch, man nimmt vielleicht erstmal ein Gläschen pur, die Laune steigt, die Freunde sind gut drauf und jetzt mache ich da mal ein Stück Eis rein und dann gibt es ja so, es gibt so ein paar, glaube ich, auch bei Scotch oder Whisky im Allgemeinen, Drinks, wo sehr viel vom Whisky überbleibt. Das ist eine Art Old Fashioned, kann ich machen. Das heißt also, ich gebe ein bisschen drumherum, ich verwandle den Whisky so ein bisschen. Und das Gleiche wäre so unser Padovani, der von hier kommt, wo es eigentlich, das ist einfach viel Whisky mit einem Schuss Holunderblüten, Saint-Germain-Likör nehmen wir meistens. Wir machen es meist so bei Chez Lion 4:1, also 4 Teile Whisky, 4 Zähl Whisky, 1 Zähl Holunderblüte, großes Stück Eis, ein bisschen verrühren. Ich finde, es gibt plötzlich einen Moment, wo der Whisky nochmal so einen anderen Touch kriegt. Klar, es geht einiges verloren, kommt aber auch einiges dazu. Das gleiche machen wir mit John Buie oder man kann sowas wie einen Rob Roy machen, das ist eine Art Manhattan mit Scotch. Und da gibt es so ein paar Rezepte und jetzt beim Tri-January, ich glaube, Dennis hat auch ein, zwei, irgendwas hat er mit dem Sour gemacht oder sowas. Oder so. Also die sind halt schon ein bisschen experimenteller, Sour
dann. Es gab noch einen mit ein bisschen Peat drüber gefloatet.
Au ja, der hat polarisiert.
Stimmt, der war ein bisschen strange.
Da gab es einige. Es gibt so einen berühmten Scotch-Cocktail, das ist der Blood and Sand. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Den habe ich so ein bisschen dekonstruiert, weil normalerweise ist das also Scotch mit Wermut und Orangensaft und so. Ich habe jetzt keinen Orangensaft genommen, sondern einen Hauch Orangenlikör. Und da ist es, man kann den auch mit Peat machen. Und ich habe dieses Rezept ein bisschen auseinandergenommen und keine frischen Säfte oder so, sondern ein bisschen drumherum gearbeitet. Aber die Idee sollte es gleich sein. Aber es war ein sehr kräftiger Drink. Also es gab so Leute, die gesagt haben, das ist geil. Es gab so Leute, die gesagt haben, willst du mich umbringen? Das war so, es gab so beides. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also das war die Chez Lion Blood and Sand Version, ja, stimmt.
Und diese 4 Drinks, die sind jetzt sozusagen nur zur Promotion für die Flasche da? Oder hast du gesagt, das Drinks, bleibt also dauerhaft auf der Karte, solange ihr noch was habt?
Nee, das war nur für eine Woche. Tri-January ist jede Woche. Wir haben jetzt im Januar jede Woche, jetzt ist heute, startet die letzte Woche hier. Heute ist ein sehr exklusiver Tequila, mit dem wir es machen. Also die Idee ist, sehr exklusive Spirituosen zu einem dann tatsächlich günstigeren Preis einfach mal sich was zu gönnen, was Besonderes zu trinken. Das ist also, ich sag mal, für den Januar auch, also ist jetzt wirtschaftlich gesehen keine so clevere Aktion, weil, wie gesagt, der Wareneinsatz dann schon relativ schlecht für uns ist, aber das geht einfach darum, was zu machen, dass die Bar, also auch für die Gäste was zu machen, dass man im Januar mal vom Sofa kommt. Und das funktioniert ganz gut, also wir haben gut zu tun.
Also diese Schwere, die man nach Neujahr hat, so ein bisschen zu bekämpfen.
Ich locke sozusagen. Sehr gut. Falls man unschlüssig zu Hause versuche ich, Argumente zu liefern, doch loszugehen.
Das, sehr gut. Ja. Nochmal zum Thema Mixen. Du hast ja vorhin Drinks auch angesprochen und ich habe immer das Gefühl, dass Scotch in der Bar gar nicht so häufig vorkommt als Bestandteil zum Mixen.
Stimmt.
Wenn man jetzt das vergleicht mit Bourbon, mit Rye, also mit selbst irischem Whisky, den man irgendwie mehr findet.
Sind Unterschiede.
Glaubst du, dass das ist das Thema vom Preisniveau? Liegt das an der Aromatik? Liegt das an der Verschiedenheit der Geschmäcker? Also weil Scotch so breit ist? Oder weißt du, was die Gründe da sind?
Ja, ich glaube, ein bisschen von all dem, was du gerade gesagt hast, also so viel war es nicht, aber also dass man, ich glaube, dass zum einen wirklich, dass es teilweise, also Scotch hat schon ein gewisses Preisgefüge. Ich glaube, es ist ein bisschen höher als bei anderen Spirituosen. Also so die Einsteigersachen, die gut sind, fangen dann mal gerne 10 Euro die Flasche mehr an. Gibt da sicherlich Ausnahmen. Aber so in Summe würde ich sagen, Scotch hat schon ein bisschen hochpreisiger im Vergleich zu anderen einfachen Spirituosen. Das ist sicherlich eine Sache. Und dann muss man fairerweise dazu sagen, es ist eine andere Aromatik. Ja. Also ich finde tatsächlich, ne, zum Beispiel ein Whisky Sour mit Bourbon, also diese Süße, die Bourbon oft mitbringt, oder dieses Kräftige, was Rye mitbringt, das ist einfach, das gibt sehr andere Drinks. Ne? Mhm. Also es gibt tolle Scotch-Drinks, tolle. Die Frage ist halt, was ist der Anreiz, sie auf die Karte zu setzen? Für mich als, also weil das Thema ist, das merken wir natürlich auch klar, wenn ich Sachen auf, also eine Bar kann man ja unterschiedlich definieren. Leute kommen an eine Bar und bestellen ihr Getränk. Das wäre dann vielleicht so eine Art Brandcall. Das ist ja, aber findet weniger statt, glaube ich. Ich glaube, das war früher noch ein bisschen mehr, dieser typische Brandcall. Ich glaube, heute ist man auch ein bisschen neugieriger und geht auch in eine Bar, um was auszuprobieren oder zu gucken, was das Haus speziell macht. Das ist, glaube ich, schon mehr geworden in der Bar. Und die Frage ist, warum sollte die Bar Scotch Whisky draufnehmen? Weil der Scotch Whisky hat gerade keinen, also es verkauft sich nicht so sehr gemixt von allein. Ich glaube, ich bin automatisch schneller, wenn ich Tequila, wenn ich, keine Ahnung, so ein bisschen exotisches Pisco, wenn ich Gin war, eine Zeit natürlich sehr beliebt, das normalisiert sich gerade ein bisschen wieder.
Ja.
Ich glaube, das ist ja ein bisschen so ein Effekt, den Cognac auch hat. Cognac will ja immer gemixt werden und will natürlich gerne, aber eigentlich haben sie alles dafür getan, dass das nicht mehr so ist, weil es ein bisschen, ich glaube, da ist Compass Box eine große Ausnahme, wenn ich jetzt Whisky, weil es ist immer, es hat so ein altbackenes Image, das ist jetzt natürlich jetzt Whisky, aber ich will damit sagen, Scotch Whisky hat oft halt auch noch so ein bisschen altbackenes Image. Ich weiß, dass die Menschen, die sich sehr damit auseinandersetzen, das ganz anders sehen, weil die viel dichter dran sind, aber wenn man so von außen drauf guckt, mit einem Abstand und nicht so tief in der Thematik drin ist, wirkt das vielleicht immer noch ein bisschen verstaubter, Scotch.
Ja, das ist so der beleibte ältere Herr, der am Kamin sitzt mit einem,
genau,
Hund neben sich liegen auf dem Boden. So.
Ja, also das ist vielleicht, ja, das ist ja so ein, also wie gesagt, als Bar ist die Frage von, also kann ich eine Bar motivieren, viele, viele Scotch Drinks auf die Karte zu nehmen? Man kann das ja auch sehr funky machen. Ich glaube, man kann ganz tolle Drinks mit Scotch machen. Das machen wir ja teilweise auch. Klar, die Frage ist, wenn ich Sachen in einem Drink verarbeite, ist mal ein bisschen die Stilistikfrage, ob ich sage, ich möchte, dass die Spirituose auch bewusst wahrgenommen wird, also so möchte ich wirklich auch Scotch schmecken, wenn ich einen Scotch-Cocktail habe, dann ist das manchmal eine Aromatik, die nicht jedem gefällt, aber ich glaube, gerade wenn es nicht peated ist, hat das, glaube ich, für viele einen Zugang. Ich glaube, man kann das sehr gut mixen, dass Leute das mögen.
Aber
es passiert nicht so viel.
Ja, hast du mal Top 3?
Top Scotch Drinks? Also der bekannteste, glaube ich, der wirklich viel für Scotch getan hat, ist Penicillin. Es ist eine Mischung aus, ist eine Art Whisky Sour, wo ich einen Basis-Scotch habe. Ich glaube, das Original war sogar mit Peat Monster. Und dann kommt obendrauf halt ein Float mit einem Peated Whisky. Und das Ganze wird aber mit sehr viel frischem Ingwer und Honig. Es war so das spaßige Wording ist Penicillin. Also es sollte dir helfen bei einer Erkältung. Also eine Art frische Zitrone, ganz viel Ingwer, Honig und dann mit sehr viel Whisky, eine Art Whisky Sour und obendrauf den Peated. Das ist eigentlich so der Drink, der auch nach wie vor, der auch bei uns viel verkauft wird. Ich mag sehr gerne einen, das ist einer meiner liebsten Whisky-Drinks, ist tatsächlich ein Hybrid, weil man nimmt eigentlich, wenn man es original macht, eine Hälfte Scotch, eine Hälfte Irish Whisky. Und der heißt Cameroon's Kick. Das ist eine Art Sour, wo ich, es kommt sehr darauf an, da ist eine Zutat drin, die heißt, also es ist Zitronensaft, die beiden Whiskys und Orgeat.
Das ist Mandel, ne?
Das ist so eine Art Mandel Milchsirup. Das kann sehr beschissen schmecken, sehr süß, sehr künstlich. Es gibt auch ein paar ganz gute. Also das ist tatsächlich,
ich kenne das nur von diesen Monin-Flaschen so für einen Kaffee, genau, in so einem, ja, Kaffeehaus.
Monin würde ich jetzt mal sagen, ist so ein bisschen, wenn gar nichts anderes da ist, kann man das machen.
Okay.
Es gibt noch ein paar bessere. Okay. Ist jetzt nicht schlimm, geht auch, aber geht auch besser.
Okay. So.
Und dann, ja, was weiß ich gar nicht. Also wir werden hier sicherlich, wir haben sehr viel immer früher und immer noch Blood and Sand verkauft, aber nicht in meiner Chilio-Version, die ist ja ein bisschen zu extrem, aber so in dieser, das hat auch ein bisschen was mit, da ist frischer O-Saft drin und Wermut und kräftiger Scotch. Das ist schon ein schöner Drink.
Klingt auch fast, was man ja bei Scotch-Drinks nicht so denkt, vielleicht ein bisschen sommerlicher sogar mit dem Orangensaft.
Ja, wobei mit dem roten Wermut und dem kräftigen Scotch ist das nicht, würde ich jetzt nicht zwingend so bei 30 Grad auf der Terrasse trinken, da ist dann eher wahrscheinlich ein
oder mehr
Saft. Mit dem Orgeat sozusagen, das ist dann frischer.
Ja, okay. Zitrone. Okay.
Kamerunes Kick.
Ja, cool. Jetzt haben wir Januar. Das Jahr ist sozusagen direkt vor uns. Was willst du anstellen noch dieses Jahr?
Wie, was vegan stellen?
Na, was sind deine Ideen für das kommende Jahr jetzt? Oder das Jahr, in dem das gerade angefangen hat? Gibt es irgendwelche Ahnung. Projekte, neue Vertriebskanäle, neue Geschäfte? Nee,
neues? Im Moment sind wir da ganz ruhig. Im Moment ist, wie gesagt, wir haben sogar das eine, schließen wir gerade den Vertrieb oder Import für Spiritosen, das stellen wir gerade ein. Ich glaube, das, was wir haben, also das Le Lion, da gibt es also gedanklich ganz viele Baustellen, das sind aber so Kleinigkeiten, wird man dann im 7C-Newsletter drüber lesen.
Genau.
Was sich da noch alles ändern soll, hier und da kleine Stellschrauben, wo die Reise hingeht, weil ich glaube, nach wie vor, also merken wir auch, also es ist immer noch eine nicht einfache Zeit, gerade für Gastronomie. Also es ist schon noch sehr viel, ich kann gar nicht sagen, dass wir jetzt unbedingt weniger Umsatz haben oder dass weniger Gäste kommen, aber diese ganze Kostenstruktur ist so, dass, also da ist einfach noch ein bisschen was zu tun. Es gibt noch Ideen, wie man es noch besser machen kann und wo wir noch, es gibt so Kleinigkeiten, wir wollen mehr Essen machen, wir wollen verschiedene Sachen anbieten. Also ganz viele kleine Stellschrauben, wo die Reise mit der Bar hingeht. Geht es viel um Trinkabenteuer, da will ich ein bisschen mehr machen, jetzt hoffentlich dann ein bisschen mehr Zeit, aber wenn wir das eine aufhören, geht es viel um diese Tasting-Sachen, das ist einfach das merke ich, ist ein sehr großes Thema, da haben wir sehr viel Zuspruch oder ich.
Ganz kurz, die Tastings, die kann man über trinkabenteuer.de quasi bestellen?
Ja,
sind da hast du dann deine Tickets.
Für Sommer.
Ja, aber wenn dann.
Ja, tatsächlich machen wir wahrscheinlich, man kann, wenn der Podcast kommt, vielleicht nochmal drauf gucken, wenn man Lust hat, weil wir, ich versuche gerade nochmal ein paar Alternativtermine zu finden, weil ich immer, ich würde sagen, also Morddrohung ist zu viel, aber leichte Drohung kriege ich. Also Leute sagen, ich brauche auch noch. So, also wir haben da mittlerweile so eine Fangemeinde aufgebaut, was los. Und ich muss fairerweise dazu sagen, ich nenne das immer noch Tastings, weil das Leute dann schneller verstehen, aber es ist genau das Gegenteil. Also wir machen null, das haben wir halt früher gemacht, diese Spirituosen- und Whisky-Tasting, das ist das Null. Mhm. Wir machen einfach uns einen bunten Nachmittag, 3-4 Stunden. Also offiziell sind es 3, meist werden es dann mal ein bisschen mehr. Und da probieren wir in der Regel 7 Drinks zu irgendeinem Oberthema. Und natürlich dann auch die Zutaten pur, so ein bisschen mal, wenn da ein spezieller Whisky drin ist, kriegt man auch mal ein CL oder so. Die Drinks sind ein bisschen kleiner, weil 7 ist schon eine Menge, sodass man irgendwo nach 3 Stunden tatsächlich auch muss. Also kann man sich ja selber mal einteilen und mal alles austrinkt, aber es ist schon ein schwungvoller Nachmittag. Und das hat eine große Fangemeinde. Das hat so eine, wie gesagt, wir haben das weg. Früher haben wir ganz viel so Sachen gemacht, Gin-Tasting, auch verschiedene Whisky und so. Aber irgendwann, das ist auch so, also wir haben festgestellt, dass das Format einfach viel besser ist, wenn wir über das reden, was wir gut können, Cocktails. Und uns immer so ein, ne, jetzt ist zum Beispiel das Thema für den Sommer, ist einfach tatsächlich Sommer trinken. Das hört sich komisch an. Soll aber heißen, meine Idee ist, ich habe jetzt schon, die ersten Tastings gehen jetzt im Februar schon los für den Sommer. Weil meine Idee ist, weil wir haben einfach bei Trinkabenteuer ganz viele Leute, die sich zu Hause Cocktails mixen. Mhm. Viele sind nicht in den Großstädten, sondern eher dann bei sich zu Hause, haben eine gut sortierte Hausbar, finden das toll und wollen ihren Gästen mal was Neues bieten. Und ich bin dann immer so, dass ich sage, ich mache jetzt jedes halbe Jahr meist einmal so eine Tastingreihe für den Winter, für den Sommer, wo man sagt, was gibt's für neue, coole Flaschen? Die versuche ich dann zu besorgen, damit mal ein paar neue Drinks zu machen, sodass man. Die Idee ist immer, man hat einen bunten Nachmittag, der wirklich lustig ist, ein bisschen Infotainment. Wir halten das immer sehr klein, um die 12 Personen. Und dann ist die Idee, man soll eigentlich weggehen und wissen, so, ich habe jetzt eine Flasche für mich gefunden und ein Rezept und damit gewinne ich den Sommer oder den Winter. Und wenn ich das zu Hause mache auf meiner nächsten Gartenparty, das ist gut. So, das ist ein bisschen die Idee.
Und wie läuft das so ab an so einem Abend? Stehst du hinterm Tresen und dann hast du die Leute vorm Tresen sitzen?
Hier oben, wir haben so, die sitzen einmal um den großen Tresen rum. Mhm. Ich bin in der Mitte und versuche das Chaos, was ich verbreite, auch irgendwie. Also das ist schon, also wie gesagt, es geht darum, dass wir viel zu den Produkten erzählen, aber es ist auch einfach, weil es kleine Gruppen sind, 12 Personen, die lernen sich meistens untereinander kennen, also meistens hier nach 3 Stunden die große Verbrüderung und alle gehen zusammen noch eintrinken. Also hier sind schon die kuriosesten Dinge, das, was ich ganz schön finde. Ja. Ja.
Sehr schön. Mhm. Trinkabenteuer, die hast du vorhin gesagt, baust du noch ein bisschen aus?
Genau, also da ist jetzt einmal dieses Tasting. Ich möchte da, meine Ausrichtung ist ganz klar jetzt zu sagen, reiner Spirituosenhandel ist nichts für mich. Also da bin ich zu klein für und wie gesagt, das Margengeschäft. Aber ich möchte weiterhin so Sachen, Spezialitäten finden, die wirklich nischig sind. Und ich möchte, was interessant ist, weil Online-Business geht sehr viel um diesen Versand, also wenn man jetzt wirtschaftlich denkt. Ich möchte mehr so Pakete schnüren, damit man gleich so einen höheren Wert hat und sagt, komm, hier ist gleich das Paket für den und den Drink oder den und den Cocktail, den und den Event oder da sind wir gerade bei, nochmal zu gucken, was wir da so machen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht mit so ein paar Drinks, das lief immer sehr gut, dass man gleich so ein Paket bucht. Dann kann man im Paket auch einen guten Preis anbieten, dann ist man auch wieder plötzlich konkurrenzfähig und trotzdem ist alles irgendwie, das sind so kleine, also das ist ein kleines Business, das schieben wir so langsam an. Und es ist halt diese Mischung aus einerseits, es ist toll, ne? Es ist jetzt das, was ich mit Chez Lyon gemacht habe. Wir haben jetzt, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, also mir hilft es einfach toll, natürlich so eine Plattform zu haben, weil jetzt konnte ich innerhalb von einer Sekunde nicht, aber in 2-3 Tagen viele 100 Flaschen von dem Whisky verschicken. Das ist auch einfach ein tolles Tool, das wirklich zu können. Also auch wenn man für die Zukunft denkt, ich hätte noch Lust, ein paar mehr Abfüllungen zu machen, ein paar mehr Ideen umzusetzen für kleine Sonderabfüllungen, für Spirituosen, für Cocktails, für und einfach Sachen, das einfach wirklich auch physisch verschicken zu können und nicht nur irgendwie eine Geschichte zu erzählen, sondern das für mich auch dieses, das finde ich toll und das baue ich aber ganz langsam auf, also läuft jetzt nicht weg.
Meine Frau hat sich vor ein paar Tagen bei mir beschwert, dass schon wieder ein Karton mit 6 Flaschen irgendwo im Flur steht.
Achso, du hast wahrscheinlich zugeschlagen.
War tatsächlich so ein Konvolut auf eBay.
Achso, ja, ich habe gerade, ja, das ist gerade, ja, 2 Wochen müssten noch ein paar, weiß ich nicht, im Moment verkauft sich es ganz gut.
Also dieser 6er-Karton mit.
Ich mache gerade einen Abverkauf von den Spirituosen bei unserem Import, weil wir das Lager räumen. Ja. Ist sehr günstig.
Ja, verrückt.
Ja, ja, ist wirklich.
Ich hab das gesehen. Du hast ja auch in deinem Newsletter wiederum, deswegen Empfehlung, meldet euch da an. Ja. Hast du ja den Link dahinterlegt und draufgeklickt und ich dachte, also ein Midi habe ich eh nur noch einen da und.
Das ist lustig, weil wir haben ja verschiedene Sets gemacht.
Super Savas. Das hatte ich noch gar nicht.
Ja, muss man ein bisschen Sauer mittrinken. Ist anders, aber geht auch.
Ja, genau. Also war schon wieder ein bisschen was dabei, wo ich gedacht habe,
ja, kann ist man lustig. Mal machen.
Also ein Rote Old Geneva habe ich.
Alte Geneva, da hatten wir noch einen hohen Bestand.
Genau, ja. da habe ich auch nur noch eine, also das ist noch ein Drittel
find drin. Finde ich tatsächlich oder eine der, also ich finde es interessant einfach zu, wenn man sich mit Spirituose auseinandersetzt. Ich habe ja eine sehr gute Beziehung zum Haus Rutte in Holland, weil wir mit denen auch unseren Gin machen für Gin Blazer Smash und schon lange. Und ich besuche die gerne. Es macht eine tolle Destillateurin Miriam und es ist alles handwerklich und interessant. Die haben eigentlich so eine Heritage und eine Geschichte in Geneva. Und ich war schon öfter da und habe mir das alles erklären lassen. Und allein Geneva zu verstehen, ist irgendwie völlig irre, finde ich, weil das so, also gerade wenn es um alten Geneva geht und mit den verschiedenen gemalzten Geschichten da. Und also es gibt ja auch eine hohe Affinität zu Whisky, wenn man über alten Geneva redet. Und ich finde es so interessant, einerseits, was da alles möglich ist. Die haben ja auch unglaublich krasse Abfüllung. Und eigentlich, glaube ich, ist das wirklich was für Whisky-Leute, wenn man alte Geneva kennt. Es gibt dann so Barrel-Aged-Geschichten von Rote, die schmecken wirklich wie Whisky. Es gibt so eine neue Variante, wo sie es mit Oat, was heißt das nochmal auf Deutsch?
Hafer.
Gemacht haben, völlig weirdes Zeug. Also es hat sehr viel so alter
Wine-mäßig und so Zeug.
Ja, und dann aber dürfen sie es immer noch ein bisschen süßen und so. Also das sind schon schräge Sachen, aber es ist interessant, das versteht niemand. Also das ist wirklich eine Atlas-ähnliche Arbeit, da immer wieder, weil das ist eigentlich super interessant, aber es kriegt kein Momentum.
Ich habe den Old Simon Geneva mal in einer Runde von Leuten, die sich auch mehr mit Whisky, aber generell auch mit Spirituosen so ein bisschen auskennen und keiner drauf gekommen.
Nee, ich meine, gut, das ist auch speziell, also es war durch die Nussigkeit.
Genau, es war so im ersten Moment halt so jemand Gin, ne? Aber dann ist doch kein Gin. Ja. Und man hat so die Hand
also versucht, zum Beispiel den Rutte Barrel Geneva und die Wester Barrel Aged.
Ja.
Wenn man den ausstellt, da kann man Whisky-Tasting mit in die Irre führen. Das ist so ein bisschen, was ist das? Weil das ist schon sehr, es ist ja eigentlich wie ein Whisky. Ne? Ich glaube, die dürfen es einen Hauch, ich glaube, es ist ein bisschen gesüßt mit drin. Ich bin mir nicht sicher, ob es war. Aber ist schon interessant. Aber es ist interessant, diese Themen, also da gibt es ja bei Spirituosen so viele. Ich finde zum Beispiel, was ja ein Drink ist, der sehr, ich glaube, heimlich durch die Hintertür, ohne dass jetzt irgendwelche Marketingkanäle immer behaupten, dass es so ist. Das war ja zum Beispiel, finde ich, früher war es bei Tequila so. Ich höre seit 15 Jahren, Tequila ist die Trendspirituose. Also mittlerweile würde ich sagen, es geht ein bisschen was. Aber ich will sagen, es gibt immer meist auch so ein Budget dahinter, wo eine Menge erzählt wird auf irgendwelchen Kanälen, was nicht stimmt. Was ich interessant finde, ist, Pisco ist so ein Thema, was wirklich viel geworden ist. Es wird unglaublich viel Pisco Sour getrunken. Bei uns
Pisco Sour ist auch so
alle
lecker.
Leute. Und das, ist so lecker. Das funktioniert ohne PR-Agentur und ohne Marketingbudget, weil irgendwie Leute mögen das. Und andererseits das Tragische ist, wenn man sich mit Pisco auseinandersetzt, diese Vielfalt an Trauben, gerade peruanischer Pisco, diese Grundtrauben und dann die Verschnitte, die Verdes, also wie man Pisco macht, weil das Verrückte ist ja, man guckt sich ein Pisco-Haus an und denkt, wieso gibt es davon 20 Abfüllungen oder 30 oder 40? Was bedeutet das alles? Denn es gibt ja einmal diese, ich weiß nicht, wie weit du dich damit auskennst, die reintraubigen Piscos.
Rudimentär.
Dann gibt es irgendwelche Standard-Cuvées, die haben einen eigenen Namen, wenn es immer die und die Traube sind. Dann hat es einen speziellen Namen, dann gibt es wieder eigene Cuvées, dann gibt es so Zusätze wie Verde und also wo frischer Saft drin. Also gibt ganz viele, Also es ist ein unglaubliches Regelwerk. Und wenn man dann zum Beispiel Pisco Sour liebt, und Standard ist meist so eine Qualität wie Quebranta, die gibt es so einen kernigen. Und wenn man dann zum Beispiel einen Italia mal nimmt, das sind ganz unglaublich blumig.
Ja, genau,
oder
ja.
Mit Werde noch dran,
wo noch ein bisschen frischer Saft ist. Die drei Varianten, die es bei dir mal gab, die
ich hatte da mal bei Trinkabenteuer. Wir haben einen YouTube-Kanal bei Trinkabenteuer. Da habe ich mal drüber geredet. Also das ist eigentlich zum Ausrasten, weil das so geil ist. Mhm. Das versteht keiner. Also auch von diesen, das ist nicht schlimm. Also das ist ja, ist einfach so. Ich glaube, es ist wirklich, also das muss für Pisco-Hersteller auch immer der Horror sein, weil die ja, wie gesagt, wenn man das auch importieren will, dann sagt dir gleich einer, hier sind meine 40 Sorten. Wo man wahrscheinlich als Importeur denkt, können wir mit einer anfangen und erstmal so Momentum kriegen. Wenn man sich für Pisco, wenn man sich dafür interessiert, also das hat, glaube ich, immer sehr viel mit Mixen zu tun, dann kann man ausrasten. Aber das versteht keiner.
Rabbit Hole.
Ja.
Muss man schon tief reinkrabbeln damit.
Einerseits ja auch schön, dass das noch gibt. Muss ja nicht alles so mainstreamig sein oder so.
Nee, überhaupt nicht. Du hast jetzt gerade ganz kurz angesprochen, YouTube-Kanal. Ich glaube, da ist über ein Jahr nichts gelaufen. Das Letzte, was das du gemacht nicht hast, war diese...
Ich habe geguckt. Warte, guck mal.
Du hast diese UK-Serie gemacht, wo du da mit dem
Trecker... Nee, danach gab es auch noch
Sachen. Gab es noch was? Ja, okay. Ich glaube, das ist das Letzte, was ich gesehen habe.
Ja, das liegt an dir. Ja.
Dann liegt es an mir, okay. Ja, ja. Aber ist länger nichts gelaufen,
ja, 3-4 Monate nicht. Ja,
okay.
Ich muss Chez Lyon Drinks vorstellen. Komm jetzt. Zwei, drei schon abgedreht.
Oh, sehr gut. Da freue ich mich natürlich drauf. Ja. Klasse. Ja. Weil das ist, da habe ich schon gedacht, länger nichts passiert. Ich dachte schon, wäre schon ein Jahr her.
Nee, aber 3 Monate, glaube ich.
Ist das was dir Spaß macht?
Ja.
Aber
es ist immer Zeit und das macht mir tatsächlich Spaß. Also dieser YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, das wächst. Ich war jetzt, wie gesagt, es ist immer so einerseits beschämt. Ich war jetzt lange nicht mehr da. Ich glaube, für 4 Monate, eine Zeit lang lade ich dann jeden Tag ein Zurück.
Gefühlt, ungefähr, ja.
Und dann ist plötzlich wieder zu viele andere Themen. Was haben wir denn da mittlerweile? Ich habe letztens einmal drauf geguckt, manchmal beantworte ich mal ein paar Kommentare so, einmal die Woche, wenn ich nochmal dran denke. Ich glaube 6.000 Follower oder so. Also es wächst so lustig vor sich hin und irgendwie, die sind auch immer alle sehr dankbar. Also das Schönste an YouTube sind wirklich die Kommentare, das ist immer sehr lustig, was da so an Feedback kommt von den Leuten. Mittlerweile kennt man auch viele, man weiß ja manchmal auch schon, wer hinter welchem, weil man dann noch die Warenkörbe in dem Shop sieht und denkt, ach, das ist auch der und der. Und so, das ist ganz lustig. Es macht sehr viel Spaß. Also, aber ich habe da nicht so ein. Manchmal, es gab so Momente, wo ich nicht so viel Zeit dafür habe.
Ich glaube, wenn man da wirklich auf größere Abonnentenzahlen kommen will, dann muss man wirklich kontinuierlich Output immer raushämmern. Ja. Das ist dann vielleicht.
Da bin ich der falsche Mann.
Dafür ist es vielleicht zu sehr Hobby dann auch. Ja, genau.
Ja, es ist so. Ja, ich würde da gerne mehr machen, aber es macht einfach Spaß und es ist ein toller Austausch, aber ich habe da nicht immer Zeit für. Ja. Aber es ist kein Business-Konzept. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey.
Ja. Jetzt haben wir, sind wir, du bist in Podcast zu Gast und du hast eine viel längere Historie mit Podcasts, als ich das habe.
Das stimmt, auch schon lange her.
Ja, das ist schon sehr lange her.
Den letzten habe ich aufgehört, als das war die Folge 100 der Empfehlung eines Trinkers.
Genau.
Da habe ich gesagt, die Welt wird eine neue werden, the brand new world, weil da habe ich nochmal an Tini gemixt, gesagt, die sind ja alle irre, als wir zugemacht haben. Und dann habe ich nicht mehr Podcast aufgenommen, ja, stimmt.
Empfehlungen eines Trinkers.
Und davor gab es noch Bildungstrinken.
Also Empfehlungen eines Trinkers, sehr zu empfehlen.
Das war schon ein bisschen älter.
Der Jörg widmet sich da immer so einem Drink oder einer oder einem Bestandteil eines Drinks und philosophiert so ein bisschen über Sinnliches und Übersinnliches und Geschmack und allem möglichen, was da rumkreist. Sehr gut, sehr schön zu hören. Du bist auch audiomäßig da voll vorne. Also es ist eine tolle Qualität auch vom Sound her.
Okay.
Das hört sich auch einfach gut. Ist jetzt nicht so wie
mal
eben am Handy irgendwie was reingequatscht, sondern
das habe ich auch mal gemacht. Der hieß, ich habe viele Podcasts gemacht. Ich habe echt viele gemacht, auch schon vor ganz langer Zeit.
Ich habe viele gemacht.
Es gab, wo du es gerade sagst, weil ich hatte mal oh Gott, wie hieß denn dieses App? Es gab mal so ein neues App, wo man plötzlich so am Handy alles machen konnte. Es war dann auch bei den echten Podcastern wirklich gehasst.
Ja, so direkt schneiden, Intro reinskippen.
Du hattest keinen richtigen Feed, das war bei denen und so. Ne? Konntest gar nicht so was, wenn normalerweise bei. Und da habe ich zum Beispiel Entrelikör gemacht. Das war so ein Unternehmen ums Saufen sozusagen. Also mein, ein bisschen das, was Steven Zählt, das Newsletter ist.
Okay.
Und da habe ich wirklich immer mit dem Handy im Gehen so Sachen aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch irgendwo gibt. Vielleicht würde ich mir auch wünschen, dass die eine oder andere Folge jetzt gelöscht ist.
Es könnte ja sein, dass wenn du dein Abonnement gekündigt hast von 5 € im Monat, dass er das Ding dann runternimmt.
Nee, das war kostenlos. Das war ja das
Verrückte. Okay.
Und das hat jetzt irgendwie Spotify gekauft und wahrscheinlich liegt es auf irgendeiner Plattform. Ich habe keine Ahnung. Da waren noch ein paar komische Sachen, glaube ich, bei. Ich habe noch ein paar Podcasts. Ich finde Podcast ein tolles Format. Muss ich dir ja nicht erzählen, du machst das ja. vielleicht muss ich es auch mal wieder anfangen. Also ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich sowas, das sind wir schon ein bisschen weiter zu überlegen, ob wir sowas für dieses 7-Zähler-Business machen, so Gespräche mit auch Gastro-Leuten und so. Aber wie gesagt, wenn ich das, ich würde das gerne, wenn es anfängt, auch dann kontinuierlich durchziehen. Deswegen will es wohl geplant sein und nicht. Mein YouTube-Kanal mit An- und Aus reicht dann manchmal auch. Also einer ist okay, aber überall geht nicht. Das muss
nee, alles gut. Ich wollte dich jetzt auch gar nicht da in die Ecke drängen.
Nee, hast du auch nicht. Aber ich finde das ein tolles Format. Ich finde mittlerweile, ich merke, was ich interessant finde. Das widerspricht sehr vielleicht einem, das stimmt auch nicht ganz, weil ich glaube, das Wording ist mittlerweile schon ein bisschen geändert, aber eine Zeit lang hat man ja geglaubt, wir sind alle verhaltensgestört, das sind wir ja vielleicht auch, aber wir sind alle so, wir können nur noch die kurzen, wir haben keine Aufmerksamkeit mehr und so. Mhm. Und ich merke, dass ich sehr gerne Podcasts höre mit 2-3 Stunden, gute Gespräche, dass ich das oft mache, dass ich oft, kommt da natürlich ein bisschen auf die Tagessituation, aber manchmal wird man so rausgerissen und dann hat man ihn doch nicht zu Ende gehört, weil irgendwie findet man nicht mehr rein und dann kommt schon die nächste Episode 2 Wochen später und dann fällt es einem wieder ein. Aber ich mag das sehr gerne, ich höre das und merke zum Beispiel, dass ich sowas eigentlich will ich oft mache, wenn ich so irgendwie die Zeit dafür habe, nebenbei oder sowas. Ich finde Podcast toll. Und ich finde tatsächlich diese langen Formate toll.
Ja, also in 10 Minuten irgendwas zu behandeln, das ist auch schwierig. Ich glaube, dafür bedarf es auch einer besonderen Ausbildung, um irgendein Thema in 10 Minuten abzufrühstücken. Das können Journalisten oder sowas, die darauf gedrillt sind, auch mit dem Hintergrund, der Mensch kann eh nicht länger als 2 Minuten zuhören. Und wenn du 10 Minuten machst, bist du eigentlich schon völlig drüber. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall, ich denke das auch, weil das einen Gedanken nochmal zu Ende zu entwickeln und so, das ist schon alles ganz cool. Mhm. Und auch hier, wo wir hier zusammensitzen, ich kann hier fragen, was mir einfällt. Und
um 4 muss ich los, dann muss ich mit meiner Tochter zum Volleyball.
Du, das ist alles gut. Wir haben gesagt, deswegen bin ich ein bisschen früher hier, damit wir auch ein bisschen quatschen können.
Möchtest du noch einen Chelion?
Einen kleinen vielleicht.
Einen kleinen. Ja, einen kleinen.
Ja,
das war schon mittelgroß.
Ja, mittelgroß. Ja. Nee, ich finde, Thema Podcast, ich glaube immer, wenn man physisch zusammensitzt, so wie wir jetzt hier in deiner Bar, dass das Fehlen einer Kamera eine ganz andere Atmosphäre schafft. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ja.
Wenn du eine Kamera anhast, dann sitzen alle immer mit durchgedrücktem Rücken, Brust raus, Bauch rein.
Das ist eine interessante Frage, weil ich finde, es gibt viele Podcasts, so von, das ist natürlich viel englischsprachig, wo ja, also mittlerweile machen ja viele eigentlich mit Kamera, weil es dir den besseren Traffic bringt, weil du
genau, YouTube kannst du auf YouTube
so, noch genau, hast dann auch noch, kannst dann Shorts machen und kannst das irgendwie promoten. Das ist eine interessante Frage, weil ich gucke auch viele, wo ich weiß, dass sie, also ich höre sie dann meistens, aber ich weiß, dass es ein Kamera-Podcast ist, weil ich kenne das Format dann auch auf YouTube oder so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das bei den längeren Formaten unbedingt höre. Hat vielleicht auch was mit dem zu tun, der das macht, wie gut die das machen und ob das dann stört oder nicht stört. Grundsätzlich würde ich sagen, hast wahrscheinlich recht, wenn man das weiß, benimmt man sich ein bisschen anders.
Also wenn ich Leute höre oder sehe, die das nicht gewohnt sind, ständig vor der Kamera zu stehen, dann finde ich, merkt man das.
Gut,
das stimmt. Also wenn jetzt, Markus Lanz irgendwie...
hat dann vielleicht damit zu tun, dass in diesem Podcast so oft bekanntere Leute sind.
Genau.
Und die da eine gewisse Medienerfahrung haben und deswegen...
Ja. Der lässt sich halt nicht im Stuhl nicht so hängen, sondern sitzt halt immer gerade und ist immer...
Ja, aber ich finde, also wenn man so längere, die können sich ruhig hängen lassen oder so, aber also es geht ja eigentlich darum, ob du, wo du ja recht hast, und man sagt, wird die Atmosphäre dadurch zerstört oder wirkt es gekünstelt und wie gesagt, wenn die Leute es können, weiß ich nicht, aber...
Nee, alles gut, ich habe das nur, ich merke das so bei, es gibt so einen Podcast, Jung und Naiv heißt der, das ist ein Politik-Podcast und da sitzen die Leute ewig, ne? Also manchmal irgendwie 4, 5, 6 Stunden. Und da merkst du das, wenn da ein Sozialwissenschaftler eingeladen ist und nicht irgendein Politiker. Ne, die leiden da beim Versuch gerade zu sitzen und immer, weißt du, zum Ende. Weißt du, das ist für die körperlich auch anstrengend. Ne?
Ja, ja, okay.
Und da fällt mir das auf. Ja, also, ist mir jetzt gerade ein Beispiel, was mir einfällt. Ja. Und mir persönlich geht das so bei YouTube-Formaten. Es gibt mittlerweile, würde ich sagen, 100 YouTube-Kanäle zum Thema Whisky. Mhm.
Die sind wahrscheinlich mehr, oder?
Ja, also in Deutschland, ne? Deutschsprachig.
Ach so, okay.
100. Ja. Ja. Von denen kenne ich, also habe ich mir nicht mal die Hälfte selber mal reingeskippt, aber es gibt ganz viele. Ja. Gibt dann jemanden, der hat da mal eine Statistik zugemacht mit Klickzahlen, wer wie viel Prozente und sowas. Und deswegen weiß ich das. Und da ist es so, wenn ich kenne auch ein paar von denen. Und wenn man dann mal eingeladen ist, ich so mal alle 2-mal im Jahr oder sowas, bin ich dann da auch mal drin, irgendwie so als Gast. Mhm. Und das ist für mich schon was anderes, als wenn ich hier schön geschützt nur mein Mikro habe und da einfach irgendwie reinquatsche. Also wenn man dann, wie gesagt, die Cam on ist und man dann nicht vergessen darf zu lächeln die ganze Zeit.
Was sind die großen Whisky-Kanäle in Deutschland?
Also der größte ist whisky.de.
Horst.
So, genau.
Und jetzt der Sohn ist auch dabei, ne? Wer ist er nochmal?
Horst und Ben. Ben genau. Lüning, genau, ja. Horst Lüning.
Die beiden. Horst ist ja mittlerweile auf der Politikebene deutlich größer geworden, oder?
Ja, ja. Da ist er auf jeden Fall, glaube ich, größer.
Ja. Aber polarisierend auch.
Sehr polarisierend, glaube ich. Also ich
verfolge. Ich gucke ihn gerne, ich höre auch seinen Podcast gerne. Ich finde nicht alles gut, was er sagt, aber ich finde es schon gut, dass es so Stimmen gibt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Du, kein Ding. Er hat ja auch so eine Mischung aus Politik und Technik. Ne?
Also diese Mischung
finde ich. Ist ja als Ingenieur gelernt, da macht er ja auch immer so ein bisschen so seine eigenen Analysen der technischen Welt und Umwelt. Das ist die Nummer eins. Friendly Mr. Z.
Kenne ich
nicht. Ist Sascha Zander, ist auch ein großer Kanal. Also ich weiß nicht, die Abstufen, die nachkommen, weiß ich nicht mehr genau, wer da wo steht. Ja. Ne?
Aber den kann ich nicht.
Dann gibt es Whisky Turntable. Das ist auch eher so ein ruhigeres Format.
Ja.
Der stellt sich da seine eine Flasche hin und redet dann eine halbe Stunde drüber und verkostet. Mhm. Der Friendly Mr. Z ist mehr so ein Entertainment-Format. Der hat auch immer viele Gäste, Livestreams, weiß der Geier. Da ist irgendwie jeden Tag Radau auf dem Kanal. Das sind so die bekanntesten. Ich habe jetzt bestimmt die Hälfte vergessen und die werden dann stinkig sein.
Du hast nur drei genannt.
Denen, die ich so...
Lustigerweise, die anderen beiden kannte ich nicht. Aber ich bin auch nicht so wie sie. Ich kenne ein paar von so Drinks-Kanälen, aber es ist auch viel englischsprachig. Aber auch nicht so
viel. Es gibt noch einen großen, der hieß früher Whisky Wixer. Der hat sich umbenannt. Ich weiß aber nicht mehr, wie der. Also ich glaube, das
ist Legal Issues?
Oder? Der ist zweiter oder dritter. Der hat sich irgendwie
oder wollte er monetarisieren und der Name...
ich glaube, so irgendwas, von dem, der heißt... Wie heißt der Kanal jetzt? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, das ist interessant.
Aber der hat sich umbenannt auf jeden Fall nach ein paar Jahren.
Das Interessante bei all dem ist ja, warum machst du es? Warum machst du einen Podcast? Guck mal, jetzt interviewe ich dich. Ja, wir drehen das mal in der zweiten Stunde hier um.
Wir können das gerne
machen. Ich drehe das mal hier um. Herzlich willkommen zum Jörg Meyer Podcast.
Schön hier zu sein.
Hallo Oliver.
Hallo Jörg.
Oliver, warum machst du deinen Podcast?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich weiß.
Das war, glaube ich, also ich saß mit dem Tim zusammen in der Bar und wir haben gequatscht und haben philosophiert über Spiritosen. Und das war, glaube ich, so, das ist 6 Jahre her, das war so in der Podcast-Hochphase, würde ich sagen, wo da schon viel ging. Und wir hatten noch einen Kumpel dabei und der hat eigentlich da gesessen, hat sich zurückgelehnt und zugehört. Und dann kam das Thema irgendwie, reicht zum Zuhören. Ich unterhalte mich gut, so nach dem Motto.
Der hat dann gesagt, mach doch einen Podcast.
Oder? Wer das gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Ne? Aber an diesem Abend ist quasi sozusagen die Idee geboren worden. Wir haben dann wir treffen uns einmal im Monat.
Genau,
und das war noch eine echt ruhige Nummer. Dann kam Corona und dann haben wir halt viel Langeweile gehabt und haben uns da quasi
wirklich... Wie so viele,
Da kam das dann her und da hat sich das dann so verfestigt.
Ja, aber was ist der Grund, da Zeit zu investieren? Also warum machst du es?
Ich glaube, das ist Quality Time für mich.
Ja, ist ja noch. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt ja verschiedene Gründe, was zu machen und deswegen gibt es ja auch verschiedene Formate. Du kannst sagen, ich will es monetarisieren. Das heißt, ich will irgendwie, jemand, der einen YouTube-Kanal hat, sagt, ich möchte über YouTube monetarisieren. Da muss man sicherlich schon in Deutschland einige hunderttausend Euro. Aber irgendwann kriegt man ja wirklich auch Revenue über die, ich glaube, bei meinem YouTube-Kanal 6.000. Aber ich kriege, glaube ich, ab und zu im Monat 60 Euro überwiesen. Ich weiß das immer nicht, geht aufs Firmenkonto, aber irgendwas überweist YouTube immer, muss jemand eine Rechnung schreiben. Also das dauert natürlich, bis man davon irgendwie leben könnte. Dann kann man natürlich also Einfluss bekommen. Man kann sagen, ich möchte einfach Gleichgesinnte, ich möchte Zeit, also ich möchte Leute finden, die sich für das gleiche Thema interessieren. Aber die Frage ist immer, warum macht man sowas? Ne?
Einmal die Woche trinken mit Tim.
Das jetzt ist alle 2 Wochen. Ein guter Grund. Die Frage ist jetzt, warum man es dann ins Internet stellt. Das ist auch gut.
Nee, also es ist ein guter Grund, in der Woche mal sich zu treffen.
Ja.
Nein, also das hängt alles natürlich miteinander zusammen. Wir quatschen gern zusammen. Wir haben dadurch eine Plattform für uns, wo wir uns auch Zeit nehmen, weil das weißt du selber, wenn du einen Kumpel hast, wir haben alle viel zu tun, Familie etc. Wenn du nicht sagst, wir machen alle 2 Wochen eine Podcast-Folge, trifft man sich auch nicht alle 2 Wochen.
Total. Also was ich zum Beispiel weiß, wenn man jeden Tag, wie gesagt, einen Text veröffentlicht, strukturiert. Also allein, dass du sagst, da musst du ja immer irgendwie, bringt dann so das Ganze auch ein bisschen voran. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt meine Leidenschaft ist Whisky und wir sitzen da sowieso immer unkontrolliert zusammen und reden darüber, dann können wir es ja auch kontrolliert machen, oder?
Genau, und vielleicht ein bisschen strukturiert und mit ein bisschen mehr Gedanken dran und drumherum und man möchte da auch ein bisschen Input geben. Das nächste ist, und was Struktur bringt, sind dann Gäste.
Ja.
Und das ist immer nochmal was total Cooles, wenn du dann
Also ich freue mich ja auch, ne? Ich kriege ja einen Einstieg über dich ja in die Whisky-Welt. Also nicht als Person, sondern einfach, du hast deine, ich weiß nicht, wie viele Leute dich hören, aber es gibt ein paar hundert oder ein paar tausend in Deutschland, die sagen, geil, das höre ich mir an. Und die sagen jetzt, was ist Chélion und was ist Meyer und warum ist das so eine Bar? Und entweder mag ich noch, mag ich nicht. Das ist ja auch das Schöne an Podcast, dass man, ich finde, weil man ja sehr im Kopf der Leute ist, war mal so mein Eindruck bei Podcast, weil man wahlweise über Kopfhörer oder man ist ja, man ist ja so, als wenn ich jetzt einem Zweiergespräch die ganze Zeit zuhöre, dann finde ich Menschen entweder relativ schnell sympathisch oder unsympathisch. Also wir haben ja eine 50-50 Chance. Und das ist auch okay, aber wichtig sind ja die, die mich dann sympathisch fanden im Nachhinein
für mich. Ja, das sowieso. Wir haben 2.500 Plays im Monat und der Play wird bei Spotify nur gerechnet, wenn 75% abgespielt ist. Und das ist bei,
schon viel für Deutschland.
Wir haben ja lange Folgen vor allen Dingen.
Wir stretchen diese gerade.
Das ist, kein 2,5-Minuten-Track, wo man sagt, okay, der muss nur 2 Minuten zuhören, dann ist das Ding eingebucht, sondern du musst halt schon ein bisschen laufen lassen. Und wir sind.
Du könntest mit dieser Folge jetzt Pech haben, weil wir unerwartet lang werden, dass die Leute vorher abbrechen.
Du, wir haben schon, also unerwartet, also wenn ich jetzt auf die, wir sind bei 1,40, wir haben schon, wir mussten schon zwischendurch abbrechen, neu, also weil das Format nicht mehr sozusagen aufnehmen
konnte.
Das Aufnahmegerät nicht mitgemacht hat. Also es war noch bei dem Zoom, bei der Online-Lösung von Zoom. Also nicht dem Hardware-Hersteller, sondern da hatten wir das. Nee, wir haben, ich weiß nicht warum, also wir haben das nicht requestet, aber Spotify sortiert uns bei Ernährung ein.
Ich finde ich eine sehr gute
Den Whisky-Podcast.
Ich finde das auch mehr gut. Als ihr.
Es sind sehr viele Wein-Podcasts drin in dieser Kategorie Ernährung. Die Hälfte ist, würde ich sagen, Wein und die andere Hälfte ist Kochen und Essen. Und dann gibt es so ein paar, die da irgendwo dann so links und rechts dann rumbaumeln, wir auch. Und ab und an schaffen wir es tatsächlich unter die Top 10 in Deutschland. Also mal vom Lava oder sowas, ne? Und dann freuen wir uns natürlich immer. Ja. Mache ich mal Screenshots bei der Auswertung und schicken uns die immer rum und bauchpinseln uns ein bisschen so. Dass das ist meistens dann natürlich, wir releasen alle 2 Wochen sonntags eine Folge. Und dann hast du sozusagen die in der Woche danach, ab Release, gehen dann die Zahlen hoch und dann flachen die wieder ab, weil eigentlich müssten wir mehr Content machen. Mhm. Wenn wir das jetzt nach oben treiben wollen würden, ist aber wie gesagt ein Spaß, wir monetarisieren das nicht. Mhm. Das ist ein reines Vergnügen. Mhm. Wir haben ein paar Mal Anfragen bekommen von Händlern, von einem Importeur etc., dass wir sagen, hier, wir nehmen, also die Idee war, ihr kriegt irgendwie Geld, ein paar Flaschen und dafür sind wir sozusagen der Hintergrund, vor dem das läuft. Ja. Haben wir aber nicht gemacht. Eben vor dem Hintergrund, weil es eben Hobby ist und Spaß ist und dann wird das für mich jetzt auch irgendwie was anderes, wenn ich dann weiß, ich muss dann alle 2 Wochen eine Folge und wir müssen vorproduzieren und dann ist ja Urlaub eigentlich. Also wir können jetzt sagen, hey, Sommerpause, 6 Wochen, wir machen nichts, tschüss.
Ja.
Also, und das ist so für mich so dann auch cool, ne?
Ich kenne das wieder von meinem YouTube-Kanal, der nicht so strukturiert ist, aber das ist mehr Spaß. Also ich könnte da auch, klar, also wir haben da auch mal einen Shoutout an den eigenen Shop oder irgendein Produkt. Also indirekt kann man das dann auch als Werbung wahrscheinlich sehen, aber im Grunde, also der Austausch ist schon lustig und im Endeffekt, also für mich ist es so, ich glaube, dass das indirekt schon was für die Bar bringt, also bei Leute, die das so, die sich mit diesem Zuhause trinken. Ich kriege das oft als Feedback in der Bar, dass Leute hier jetzt sind am Wochenende und sagen, hey, ich habe das hier kennengelernt, ich habe das mal auf YouTube gesehen, fand ich ganz lustig.
Und dann bin ich mal in Hamburg, ne? Und dann komme ich hierher, ist doch klar.
Sowas, ja. Und ich glaube, das sind da so unterschwellige Sachen, die auch funktionieren. Die sind jetzt nicht irgendwie auf Skalierung, Klickzahlen oder sonst was optimiert, aber irgendwie muss ja auch nicht alles immer so wild zu Ende gedacht sein und das kann ja auch einfach sagen, mir macht das Spaß und wenn es jemand Spaß macht, das zu hören in deinem Fall oder das zu sehen und davon inspiriert zu werden, ist das ja auch toll.
Ja, und witzigerweise, weil du sagtest Klickzahlen, die größten Klickzahlen haben wir tatsächlich, wenn wir Leute aus der Whisky-Bubble einladen, ne?
Ja, klar.
Also bald wir gehen auch drum herum.
Es tut mir leid, dass dieser Podcast so wenig gehört wird.
Du bist, der wird schon gehört, ne? Aber das ist, du bist ein bisschen sozusagen so am Bubble-Rand.
Ja.
Wir haben aber auch zum Beispiel mit.
Du musst mal Horst Lüning einladen. Was meinst du, wenn du da kriegst? Dann hast du mal 100.000 Klicks auf dem
Podcast. Dann will ich mit ihm aber über Tesla reden, nicht über Whisky.
Ja. Dann haust du deinen 2000 Fans vor den Fuß.
Mach ich so einen Rant. Tesla-Rant, genau.
Es wäre doch mal lustig, wenn er über Whisky redet, weil mittlerweile redet er viel über andere Sachen, aber also ja, wie gesagt, genau. Aber Whisky ja auch noch, getrennte Kanäle.
Ja. Aber ja, ja. Nee, wir haben mit Biggernox Barbecue, der hat so einen relativ großen Barbecue-Kanal, ist so ein Typ irgendwie aus dem Ruhrgebiet, den haben wir eingeladen, weil der macht ab und zu mal was mit Whisky. Habe ich ihn angeschrieben, hast nicht Lust, mal über Whisky zu schnacken und so, und war der auch gleich dabei. Wir haben mit Dexter einen Rapper und Produzenten, der gern Whisky trinkt, haben wir schon in
Folge. Und sind die Folgen dann mehr, weil es weil's anderes Publikum reinbringt, was ihn googelt?
Die bringen teilweise ihr Publikum mit.
Ja, das meine ich.
Ne? Also der sagt dann hier auf Insta, hey, ich war hier im Podcast, da kriegen wir dann halt mal neue Leute rein, aber die sind nur wegen der Folge da. Die hören sich den Nerd-Quatsch nicht länger an, maximal zum Einschlafen oder so, oder wenn man mal, abschalten will. Aber das macht ja trotzdem Spaß. Ne? Das ist super, macht einfach super Laune mit Leuten, die eben nicht über die ganze Zeit nur über die Zusammensetzung des Blends sprechen, sondern vielleicht auch ein bisschen über ihre Themen und sowas, ne? Und wie sie, was sie mit Whisky zu tun haben und wie sie.
Unverständlich natürlich, aber okay, akzeptieren wir.
Ja, aber wie gesagt, das macht dann Spaß, ne? Und so, so splittet sich das dann so ein bisschen auf, aber klar, ne, mit dem Willy Brandambassador von Compassbox haben wir auch eine Folge gemacht vor Weihnachten, glaube ich.
Mhm. Haben wir noch also gar nicht gehört.
Solche Leute schnappen wir uns natürlich auch, ne? Also die Brandambassadoren, die da schon rumtouren, sind natürlich immer spannend. Mhm. Ja, also das sind wir eigentlich relativ breit aufgestellt. Und dadurch, dass wir sind nicht der einzige Whisky-Podcast, aber deutschsprachig gibt es nicht so viele und auch nicht so viele mit der breiten Zuhörerschaft und eben, was es gibt, sind diese in 7 Minuten einen Whisky vorstellen oder sowas. Ne? Aber dieses etwas intensivere Format, wo man länger spricht, da sind wir so die einzigen und deswegen kommen die Leute dann gerne zu uns, weil die wissen, wir geben Bühne.
Ist denn dein Eindruck, dass das mehr oder weniger wird, Whisky?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Also finde ich gerade so, früher hat man immer gesagt, wird mehr, aber...
Also ich glaube, dass sich mehr Leute dafür interessieren, parallel aber die Leute, die sich schon dafür interessieren, weniger kaufen. Mhm. Ich sehe das an mir selber. Ne? Ich habe jetzt irgendwie begeistert mich seit 10 Jahren für Whisky und ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Mhm. Wir haben in der letzten Folge, habe ich mit Tim darüber diskutiert, Sammlungsreduktion. Mhm. Ne? Einfach mal 10% aussortieren, zu Whisky-Auctions bringen, nach Kiel, da ist es so ein großes Aktionshaus, einfach weg damit. Ne? Kriegst du ein bisschen Geld zurück, gucken, wenn du Glück hast, sind es 2 Euro mehr, als du bezahlt hast, wenn du Pech hast, sind es 2 Euro weniger, aber so schlimm wird es schon nicht werden, das Zeug abzustoßen, dann hast du wieder Platz für neue Flaschen. Ne? Weil was mich jetzt interessiert, kann ich eigentlich gar nicht kaufen.
Aber
das geht ganz vielen so. Ne? Viele reden von Kaufstopp und nur noch diese, ich habe 200, 300, 500 Flaschen zu Hause rumstehen und das ist ja, das nimmt ja alles Platz weg. Und das, glaube ich, da sind wir gerade an so einer Kapazitätsgrenze von Sammlern, von einigen dran, die das schon so lange machen und die irgendwann sagen, hey, ich werde das alles nie saufen können. Und wenn ich jetzt tot umfalle, haben meine Kinder den ganzen Stress, den Müll loszuwerden.
Ja, die machen Whisky sauer damit. Ne?
Im besten
Fall. Und dann denken die, wieso schmeckt der so anders? Schmeckt der gar nicht wie der.
Im besten Fall machen die Whisky sauer davon. Ne? Wenn du Pech hast, dann ist das nur ein Ballast für die, wenn die dann die Schränke voll mit diesem Zeug finden. Okay. Deswegen, also ja, ich glaube, die Leute interessieren sich sehr, deswegen messen. Es gab noch nie so viele Whisky-Messen.
Ja, ich glaube, das habe ich auf der Messe gedacht, ich glaube, dass dieses Erleben, also guck mal, dieses, seien wir doch ehrlich, also Alkohol trinken ist ja eigentlich, also klar, man kann sich berauschen, ich kann mir für die Wirkung Alkohol zuführen. Das wäre technisch gesehen ein Problem, weil es eine harte Droge, so, und auch eigentlich ziemlich langweilig, und das macht man natürlich, wenn man Alkoholiker ist oder irgendwie, keine Ahnung, wenn man sehr jung ist oder da geht es ums Saufen.
Ich würde aber behaupten, ohne Wirkung würde man auch nicht saufen.
Dann, das ist schon klar. Aber dann gibt es ja mit der Zeit natürlich die vielleicht auch nur die Kaschieren des Drogenkonsums in schön, dass es dann in die Bar gehen. Das ist dann, ich baue eine Kultur drumherum.
Genau.
So, oder das Zuhause trinken. Das habe ich auf der Messe dann auch sehr beobachtet und einfach festgestellt. Ich glaube, es gibt einfach was ich toll fand, da waren sehr interessierte Leute, aber ganz viele von denen, glaube ich, würden sich in der Bar oder zumindest das, was wir machen, nicht wohlfühlen, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Die haben so ihre andere Thema, die trinken halt gerne Whisky und interessieren sich für diese Leidenschaft und so. Aber ganz viel ist ja auch wirklich darum, dass man sagt, ist es jetzt, also du hast einerseits dieses ganze Wissen, was du da reinpackst. Also ich glaube, den Leuten, die zum Beispiel Whisky trinken, und zum Teil ist das auch in der Bar so, du hast ja auch ein Stammpublikum, was sich sehr für Drinks interessiert, also ist jetzt eine andere ein anderes Vokabular, aber es geht eigentlich um so eine Art, ich wie bei jedem Hobby, ich lerne so immer mehr, ich habe immer mehr Expertenwissen. Mhm. So. Das ist andererseits natürlich kombiniert mit Genuss, das ist dann so ein bisschen, das sind so, ich glaube, so weiche Übergänge, die sich mal, also weil eigentlich so reines Expertenwissen hört sich ja brutal langweilig an, Genuss natürlich was anderes. Aber ich glaube, so wird man natürlich zum Sammler und sowas mag man, aber irgendwie, wie gesagt, die Frage ist, ich glaube, irgendwann ist so ein, also ich merke das selber bei mir, nennt man das Fatigue, also so ein bisschen so, so dass man denkt, so eine Müdigkeit, dass man sagt, ach, bei einigen Sachen ist es mir, also ich habe jetzt sehr viel probiert, ich kenne sehr viel, ich habe, und einige Sachen sind mir nicht mehr so wichtig. Und das ist vielleicht das, was du auch hast und sagst, ich muss nicht mehr so alles sammeln, ich habe auch schon mal überlegt. Irgendwann ist man, wenn man so eine Sache sehr intensiv, 10 Jahre, das heißt überhaupt nicht, dass man sie nicht wertschätzt. Aber das geht halt immer weiter, diese Expertise geht immer weiter, es kommen immer wieder neue Leute, es wird immer größer, es wird immer größer, irgendwann denkt man für sich auch selber, oh, gut, weiß ich auch nicht. Also bei mir ist das manchmal so, dass ich bei einigen Themen so denke, ich muss nicht mehr alles machen.
Das ist definitiv so.
Und was ich im Zuge dieser Fantik so interessant finde, also dieser, ich glaube, dann werden andere Dinge wichtig an der Basis, so, also als wir die Bar aufgemacht haben 2007, das liegt natürlich an uns selber. Wir waren super enthusiastisch, alle klassischen Cocktails, alles 10-mal durch, jede Variante des Manhattans bis in die Unendlichkeit durchdekliniert. Irgendwann denkt man sich auch so ein bisschen, vielleicht ist es, wenn man Whisky sammelt, so ein bisschen ähnlich. Und dann werden andere Dinge interessant. In der Bar ist es dann vielleicht wieder so, also Bar ist ja auch ausgehen und hat auch so einen kulturellen Aspekt, wo man sagt, vielleicht rudern wir mal wieder ein bisschen zurück und geben dem anderen mehr Raum. Und ich glaube, in dem Whisky-Hobby ist es ähnlich. Ich glaube, das ist der Erfolg von vielleicht jetzt auch messen und so, dass man halt das Erlebnis drumherum, also das reine Zuhause sich irgendwie, ich sag mal, nur mit der Wissenschaft des Whiskys und den ganzen Fachwissen beschäftigen und also das ist ja nur, also das kann mal kurz lustig sein, aber eigentlich geht es darum ja nicht, weil irgendwie ist das auch langweilig.
Ist auch tatsächlich, finde ich, auch langweilig. Also ich trinke auch gern zu Hause abends einen Whisky. Ne? Aber ich...
Nur jetzt, also das ist jetzt keine Werbung, aber ich mach das zu Hause habe, gerne jetzt mal ein bisschen so aus Spaß. Mh. Ich mache ganz wenig Alkohol zu Hause. Liegt an meinem Job.
Ja gut, ich wollte gerade sagen, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber wie soll ich das formulieren? Also ich trinke natürlich viel öfter, mache ich eine Flasche Wein auf mit meiner Frau. Ne? Und sitze selten am Wochenende zu Hause vom Fernseher mit meiner Frau und trinke Whisky. Sondern dann macht man eine Flasche Schaumwein oder Wein auf. Ja. Was auch immer, aber irgendwas, was man auch gemeinsam trinkt und verköstigt. Ne? Ja. Ja. Kann sein, wenn die dann im Bett ist, dass ich abends meine, ich müsste noch einen Whisky trinken, bevor ich schlafen gehe. Das kann immer mal passieren. Aber das ist dann auch nicht, da ist der Tim, der heute nicht da ist, ist dann eher so, dass der dann anfängt, da zu Hause dann stundenlang da rumzuschnüffeln. Dafür habe ich gar nicht die Geduld. Mhm. Ne? Also es ist mir auch viel zu anstrengend. Mhm. Aber diese Beschäftigung mit einer Spirituose wie Whisky über Herstellung, Destillerien, man ist unterwegs, man guckt, man fachsimpelt mit Leuten und so. Das macht dann auch Spaß. Und dann kommt ein Moment, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe das vor 2-3 Jahren mal Scotch-müde genannt. Ich bin Scotch-müde. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich habe auch keine Lust mehr über
Preise. Deabonniert diesen Podcast.
Ne? Ich habe keinen Bock mehr über Preise. Das habe ich ja schon alles schon mal hier. 1000-fach haben wir das schon diskutiert. Ne? Meine Müdigkeit habe ich ja in diesem Podcast auch schon zelebriert.
Verstehe.
Ne? Also das ist jetzt auch nichts Neues. Und ich habe dann mir quasi eine andere hübsche Frau gesucht, nämlich den Tequila und den Mezcal.
Okay.
Und das hing damit zusammen, dass wir mit Spheric Spirits, das ist ein Importeur und die nennen sich selber Kuckucksbrennerei, also das ist ein Brennmeister, der in Schottland gelernt hat, das ist ein Engländer, der mit einem Deutschen zusammen dieses Spheric Spirits Geschäft macht, die importieren Whisky, füllen den selber ab als unabhängige Abfüller, bringen aber auch eigene Sachen raus und so weiter. Relativ weit verzweigtes Geschäft um Whisky und andere Spirituosen. Und wir hatten den in der Show bei uns und der Benedikt, liebe Grüße an der Stelle, der hat erzählt, dass er in Mexiko war, 2 Monate. Und 6 Wochen da durch die Walachei gelaufen ist mit einer Machete und da mit einem Maultier und irgendwie so einem halben Dorf da, von da, wo er da gewohnt hat, mit denen da Agaven geerntet hat, wilde Agaven, Tepeztate und Tobala, seltene Agavensorten, die sehr alt werden müssen. Und das war 2018. Und dass er dann sozusagen 6 Wochen war unterwegs, 2 Wochen hat er gebrannt. Und jetzt versucht er seit 2 Jahren das Zeug aus Mexiko irgendwie rauszukriegen, was da lagert.
Das muss ja eine Art Mezcal sein.
Ja, es ist von der Produktionsart her wie Mezcal. Mhm. Ja. Auch mit Erdloch backen und sowas, ne? Und wilde Fermentation in so einem offenen Fass da irgendwo mit Maultier, der die Tarona-Stein da. So, ne? Richtig
verrückt. Tickfehlerei.
Und er hat, Problem ist, der Esel kann, hat er mir auch erzählt, der sagte, das Problem ist, wenn du die Esel da nicht mehr für einsetzt, dann können
die laufen
können nur im Kreis
laufen. Die sind so kaputt, ja. Ich
weiß. Das ist schon ziemlich verrückt. Auf jeden Fall ist so, der hat davon so erzählt und mich hat das total in meinen Bann gezogen. Ne? Allein die Story, wie der das so erzählt hat. Ne? Und dann habe ich mich damit beschäftigt wiederum und bin in dieses ganze Tequila- und Mezcal-Thema eingestiegen. Destillerien, Produktionsweisen, wie machen die das, welche Brands, was gibt es da alles für Schulen, für so, ne? Und da bin ich da ins nächste Rabbit Hole gefallen. Ja. Und da war ich auf einmal wieder elektrisiert, habe mir Bücher gekauft, ne, und habe mich da eingelesen und das hat mir dann... Das war wie eine neue Frau kennenlernen.
Ich glaube, wenn Dinge zu feingliedrig werden, also wenn es wirklich nur noch um so irgendwann ist, das ist auch irgendwann ermüdend. Also muss, ne, also klar, wenn du das muss jeder selber wissen, wo seine Grenze da ist, aber natürlich ist manchmal was Neues dann viel aufregender, ne, wo man plötzlich wieder ganz, das ist eine ganz andere Richtung. Ist auch eine, das ist ja auch, ich fand es faszinierend, bei so einer Messe zu verstehen, dass Leute ja wirklich, also du trinkst ja den ganzen Tag Scotch nahezu, also gab auch ein paar andere Sachen, aber wo du denkst, krass, also weil ich den ganzen Tag nur ich würde nach dem dritten nichts, also den Unterschied wahrscheinlich schmecken oder so. Insbesondere, wenn ich nochmal so einen Rauchigen dazwischen hatte, das ist eh vorbei, das Spiel, dann brauche ich auch nicht mehr weiter. Ja.
Das muss man ein bisschen
eintakten. Ja. Ja, trotzdem ihren Spaß, das ist ja in Ordnung, aber so rein sensorisch, wenn das alles so dicht beieinander ist, ist es ja auch schnell erschöpfend. Aber ich verstehe schon, dass so eine, wie gesagt, dass Dinge so eine dass man dabei, wenn man so tief in sowas drin ist, ob es jetzt mit Sammeln ist oder mit so einer Leidenschaft, dass sich das dann auflöst. Und ich hatte, also lustigerweise, ich habe mittlerweile für mich schon aber lange dieses ganze Sammeln vor 10, 15 Jahren aufgehört. Ich verkaufe immer alles und ich sammle auch gar nichts. Also ich hatte ganz viel, man hat natürlich angefangen, rare Spirituosen zu sammeln. Dann eine Zeit lang gab es ganz viele, ob es Gins, ich habe natürlich auch ganz viele Sonderabfüllungen bekommen, weil ich natürlich dann irgendwie, wir haben viele Preise und wir haben viele Sonderflaschen und viele Nummer eins und dies und das bekommen und so, das habe ich alles mittlerweile, ich hatte eine sehr große Sammlung von Barbüchern. Das fing so ähnlich an, weil ich sag mal, zu der Zeit, als es bei uns anfing mit so Cocktails um die 2000, als man sich dafür interessiert hat, da gab es noch nicht so ganz viel Literatur. Da gab es erst so ein paar Standardwerke, Schumanns und so, die auch gut waren, aber man hörte immer so, es gab noch andere Sachen. Dann hat sich so langsam so eine Szene aufgemacht, so auf eBay, es gab noch Jerry Thomas, es gab noch den. Es wurden immer mehr Titel bekannt aus den alten Jahren, wo auch so die Klassiker richtig beschrieben wurden. Dann hat man angefangen, die zu sammeln, dann hat man das irgendwann verstanden, dass es viele Auflagen gibt. Dann hat man angefangen, die Erstauflagen zu sammeln, möglichst heile, möglichst signiert. Dann war man schnell in so ein paar hundert Euro pro Buchspiel. Das ging auch mal hoch auf ein paar tausend. Das ging dann irgendwie, weil das mittlerweile dann fing so Barkeeper aus der ganzen Welt an, das zu sammeln. Und dann sowas wie, keine Ahnung, wie ist denn nochmal das Buch aus dem Ritzer, so, wo es dann 1000 Stück gab oder aus dem Savoy die Erstauflage und so. Das war dann auch relativ schnell limitiert, der Markt, also weil so war gar nicht mehr unterwegs. Und dann gab es immer noch die Schnäppchenjäger, die Glück hatten, weil sie doch noch irgendwie dumm gefunden hat oder irgendwo in so ein. Als das Internet noch nicht ganz so verbreitet war, bist du in so ein Antiquariat irgendwo gerannt. Da sagst du, geil, das ist ein Erstausgabe Savoy. Geil, da weiß ich nicht, was es wert ist. Will irgendwie 90 Euro für haben, nehme ich. Und dann hat man es gefeiert. Das ist dann ja auch so ein Spaß.
Die Trüffeljagd.
Ja, ja, das macht schon eine Zeit lang, kann man sich da sehr dran berauschen. Man hat dann große Bestände. Ich glaube, es war so das zweite oder dritte Jahr Le Lion. Weil die ersten drei Jahre waren hier eine wirtschaftliche Katastrophe. Ich glaube, dann habe ich einfach mal für die Liquidation einfach gedacht, ach, du musst das mal, löst das mal auf, du brauchst mal Kohle und so, weil hier alles. Und seitdem, ich habe dann irgendwie geht nicht um das Kohle machen, aber es geht einfach so, ich habe dann irgendwann auch gedacht, das ist eigentlich ganz so, das mal alles wegzulassen, ist auch ganz gut. Und wieder so, es hat ja damit zu tun, dass plötzlich sehr viel Platz frei wird in irgendwelchen Ecken oder irgendwelche Lager, die man angemietet hatte oder so. Und ich bin mittlerweile überhaupt kein Sammeltyp mehr. Also mich interessiert das Ganze, ich habe immer noch, also ich kann nicht sagen, dass ich gar nichts, also sammeln tue ich gar nichts mehr, es gibt keine Sammlung oder sowas, früher war das schon mehr. Ich habe ich bin immer noch mehr dabei, immer alles weg, schneller, ich muss noch mal in so ein, ich habe immer noch so einen komischen Storage Room, wo, den man so in der Stadt anmietet, wo immer noch alles mögliche drinsteht von Bautzen, das muss ja nochmal alles loswerden, weil eigentlich interessiert es mich nicht mehr. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht mehr für die Sache interessiere, aber irgendwie ist das nicht mehr so meine, weiß ich nicht.
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, in Teilen geht es mir halt auch so. Na, wie gesagt, ich habe, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hier, schmeiß mal 10%, 20%, 30% deines Whiskys, pack mal weg, hätte ich jetzt kein Problem, da würde ich nicht durchs Regal durchgehen.
100 wäre weh, tät weh, ne?
Alles klar, es ist ja auch Quatsch, weil ich genieße es ja auch noch.
Genau,
ne?
Genau,
ja. Also, aber wenn ich weiß, dass da zu viel steht, um das in meinem Leben noch zu trinken, ist auch eigentlich Quatsch, den ganzen Müll zu behalten. Das ist eigentlich wirklich Quatsch.
Ja.
Ne? Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und deswegen, also von daher ist das, wie sagt man, ja, so ein bisschen auch eine Last, ne? Dann kann man dann auch mal sagen, okay, trenne ich mich. Und von daher.
Aber ich möchte natürlich noch mal allen Hörern ans Herz legen, ne? Was für die Sammlung fehlt, ist Celio.
Ich sagte ja, man muss Platz schaffen für Neues.
So, bitte, bitte.
Ne, das gehört ja ganz, ganz klar dazu. Und bei mir ist es auch Platz schaffen gewesen, auch ein Stück weit für das Thema Drinks machen. Mhm. Ne, weil, klar, wenn ich fleißig oder auch Tequila, Mezcal, alles Mögliche, ne, was ich hab mich ja da massiv erweitert in alle Richtungen. Und dann wird das irgendwann schwierig.
Ja.
Dann kauft man auch noch Wein und Shampoos und weiß der Geier was. Und das muss ja alles irgendwo hin. Ja, und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Flaschen Whisky noch dazu rumstehen hat, dann reichten vielleicht auch 200. Ja?
Also noch wird eine Menge Alkohol getrunken. Ich glaube, noch müssen wir sowohl als Barbetreiber, als Whisky-Podcast-Betreiber, aber auch als Whisky-Konsument uns keine Sorgen machen. Ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Wobei, also wir merken schon, weiß ich, dass du das, aber junge Generation wenig Alkohol, das ist schon so in Summe, ganz wenig. Und anderer Konsum deutlich zurückhaltender. Also ich bin für mich als, ich muss ja so, ich wollte das Business wahrscheinlich noch so 10, 15, 20 Jahre machen. Ich bin gespannt, wo die Reise ein bisschen hingeht. Das ist schon seit einigen Jahren ein großer Shift.
Ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen auch, wo man ist. Also wir sind ja Jungs vom Lande.
Ich weiß, was du sagen willst. Ich komme auch gebürtig vom Land. Da gebe ich dir recht.
Da wird auch heute noch wie wild gesoffen.
Also hier wird ja auch in der Bahn natürlich nie gesoffen, immer nur gut getrunken.
Nein, nein, aber ich, also wenn ich gucke, ich in dem Alter, wie mein Sohn ist jetzt 15. Mhm. Ja, und der trinkt weniger als ich mit 13.
Ich hatte gehofft, dass du sagst mit 15, aber gut, andere Region, bei mir ist 15.
Genau, jetzt Stadtkind.
Ich finde das überhaupt nicht, ich möchte das auch in keiner Weise werten.
Nee, ich werte das auch nicht, ich will es nur einfach sagen.
Es ist so.
Die Zeiten waren vielleicht auch früher wilder,
man hat da nicht so drauf geachtet. Aber auch sagen, es gibt ja auch deutlich, also in der ländlichen Region, in der du früher aufgewachsen bist oder echt, da war ja auch, da gab es nicht so viel Freizeitangebot, das ist heute ein bisschen anders. Früher war das ja auch die einzige Möglichkeit, um mal vielleicht ein bisschen was Wildes zu machen.
Ja, und diese ganzen Schützenfeste und Dorffeste, da gab es auch, wenn man auf diesen Festen war, gab es ja nicht viele Möglichkeiten.
Deswegen, also ich glaube, das ist alles in Ordnung. Ich finde es nur interessant, also ich finde es als Gastronom nur interessant zu sehen, wo geht die Reise hin. Also weil wir sind ja ein sehr nischiges Konzept, bei uns geht es um Alkohol. Und ich habe da keine Bedenken, also wir sind auch sehr klein, das heißt, wir werden schon Leute finden, die Alkohol trinken, aber ich bin gespannt, wo die Reise so hingeht. So mit dem, ich glaube, ich habe gerade so heute Morgen noch mit jemandem geredet, es gibt so neue Nielsen-Reports, dass so dieses, das ist so eine, ich weiß nicht, ob du Nielsen kennst, das sind sehr, also sind sehr teure Reports, das ist so, das gönnen sich die großen Firmen, das ist eine riesen Data-Firma, die so für den Alkoholmarkt so einer, also ich weiß gar nicht, was die noch so machen, aber die sind im Alkoholbusiness extrem, die sammeln extrem viele Daten und geben immer so Reports raus jeden Monat zu verschiedenen Themen. Und da gibt es einfach so riesen Shifts, zum Beispiel, dass die jungen Leute, also natürlich auch, dass die jungen Leute sehr unterschiedlich konsumieren, dass es rückläufig ist in Gen Z und so stark, dass sich aber auch zum Beispiel das ganze Ausgehverhalten ändert, dass es jetzt so, die machen das natürlich immer sehr groß und sehr weitläufig, das muss man sich jetzt nicht immer so auf eine kleine Bar runterbrechen, aber es geht dann mehr so um Megatrends, aber das so, zum Beispiel, die sind sehr beratungsintensiv, die Leute wollen jetzt so, wenn sie trinken gehen, wirklich Beratung haben und wollen was ausgefallen, also es ist so eine Welt, wo ich sage, das hört sich gar nicht nach Le Lion an. Also beraten tun wir auch, aber es ist so, funky sind wir, glaube ich, gar nicht. Wir machen eher so ein bisschen Classic. Aber ich glaube, es wird immer gehen. Also da bin ich jetzt nicht so ganz panisch und sage, oh mein Gott, die Welt verschiebt sich. Wir sind eh klein. Also wir sind noch weiter Alkohol getrunken, auch viel Whisky, zum Glück.
Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass sich das auf der Welt groß ändert. Und also das ist ja ein Kulturgut. Mhm. Und allein was kulturell darum passiert, je nach Region, nach Land etc., wie Leute da mit diesem Thema Spirituosen umgehen. Alle haben da irgendeinen Zugang zu. Mhm. Oder auch meinetwegen sowas wie Wein oder Bier, ne? Es ist überall auf der Welt. Jeder interpretiert das für sich mit dem, was bei ihm wächst, was an Technologien da ist etc. Von daher glaube ich, das ist irgendwie weltumspannend und ist auch unabhängig voneinander irgendwie wie hochgekommen. Von daher glaube ich auch nicht, das gehört irgendwie zur Menschheit dazu, dass es Zeiten gibt, wo man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Gesundheit im Vordergrund steht. Ich meine, wir sind aufgewachsen, da wurde überall gequalmt. Und die EU hat das geschafft, in 10, 15 Jahren das einzuebnen. Jetzt wird in manchen Bars noch, aber wird kaum noch irgendwo gequalmt. Mhm. Ich habe noch studiert, da wurde im Gebäude, da durfte in den Seminarräumen nicht mehr geraucht werden, aber noch auf den Fluren. Mhm. Bist du rausgekommen aus dem Seminarraum, da ist der Prof erstmal rausgerannt, oh, 1,5 Stunden Seminar. Ich muss erstmal eine durchziehen. Ne? Das waren die gar nicht gewohnt, weil vorher haben die eine Schachtel Zigaretten weggeraucht am Unitag, so, ne? In Vorlesungssälen. Mhm. Ne? Und das ist heute unvorstellbar, ne? Und das geht dann relativ schnell. Aber um Zigarettenindustrie gibt es auch weniger Kultur und weniger drumherum. So. Deswegen glaube ich, ist das auch etwas, was man leichter, was man relativ leicht kappen konnte, was ich beim Alkohol nicht glaube.
Also vielleicht, um noch einmal so abschließend, was glaube ich interessant wird, ist, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Also, Whisky-Genuss, aber auch die Bar und so, hat ja sehr viel natürlich, also es geht ja extrem viel um Emotionen, um Storytelling, um auch ein bisschen Bullshit. Also sowas, das Ganze drumherum, die Emotionen verkauft ja den Alkohol, das ganze Erlebnis, all das. Ich bin sehr gespannt, da gibt es ja so Tendenzen, dass das sehr schnell voranschreiten soll. Ich glaube, dass es jetzt gerade wieder so eine Attacke gibt in der EU. Es geht um dieses, dass Flaschen, Spiritosenflaschen nicht mehr schön sein dürfen, dass sie einfach nur noch die Hinweise zur Gesundheitsschädigung enthalten sollen, so wie Zigaretten.
Ja, das sind diese neutralen Verpackungen, wo dann nur noch der Name draufstehen darf, sozusagen.
Sowas oder so. Ich sag mal ungefähr dann die Fettleber, das Bild der Fettleber statt das der Raucherlunge. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Also natürlich nicht positiv für unsere Branche, aber da habe ich gerade wieder so eine, irgendwas in der EU, ich kriege es nicht ganz genau, das soll relativ, es gibt schon wieder so einen Entwurf.
Also sehe ich hier schnell, diese schöne Flasche auf dem Tisch stehen.
Stell dir vor, du hast einfach neutral, also du hast gleichgeschaltete Flaschen, ich übertreibe ein bisschen, wo einfach nur am besten alle in Typo 6, keine Ahnung, der Name steht oder darunter steht, irgendwie krebserregend. Das Spiel ist vorbei, oder?
Dann sind wir beim Wodka in Russland angekommen, wo eine 8%ige, wo eine 8%ige Erhöhung der Alkoholsteuer gleich da Menschen auf die Straße treibt, weil es überhaupt nicht interessiert, was für eine Flasche das ist, sondern einfach man nur auf den Halbliterpreis schaut.
Ja,
also, und wenn der um ein paar Rubel hochgeht, dann drehen die Leute durch.
Das, was helfen könnte, sind die Hunderte von Milliarden, die Industrie wert ist. Also die hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf die Wirtschaft.
Denke ich auch.
Aber das finde ich schon interessant. Also diese Vorstellung.
Ich kriege hier voll Gänsehaut
gerade. Ja, aber ich habe das gerade.
Du entlässt mich hier fast mit so einer Geschichte.
Ich habe das gerade und dachte so krass. Also, ist ja auch mal. Also, dann denkt man andererseits, denke ich als Bar, ich könnte meine Bar anders bauen. Wir haben das ja zum Beispiel unten schon relativ, man sieht nicht so viele Flaschen. Nur neben dem Löwen stehen ein paar Reihen. Ich könnte die Bar komplett so machen, dass man nicht eine Flasche sieht. Ich war mal so in Bars in. Bimmelmann Bar New York und so, wo man eigentlich, da geht es gar nicht um das Rückblick, nimmt man gar nicht wahr, es ist einfach eine schöne Bar mit tollen Malereien und so und dann gibt es halt Drinks. Aber die Leute ziehen die halt so von unten raus und mixen da was, ja? Und wenn ich dann an der Bar sehe ich schon, dass es, was ich der und der Wodka ist und der Whisky, aber also ich könnte es immer noch sexy machen in meiner Bar.
So wie 80er Jahre Eiscafés, wo du die Karte aufgeklappt und dann hast die Fotos von dem
Bananensplit und so. Ich wollte dir eigentlich sagen, ich mache einfach schöne Drinks. Ich kann das ausgehen.
Ich verstehe schon.
Aber der Zuhausegenuss und dieses, also natürlich würde auch für uns eine Menge, also ist ja auch ein großer Einschritt in die, also ne, dann, aber das finde ich schon krass.
Das fände ich sehr krass. Und ich glaube, das würde auch natürlich viel von der Emotion abkappen, von dem, die man mittragen will, ne? Also das glaube ich schon, weil wenn sowas kommen würde, dürftest du ja wahrscheinlich auch nicht mehr bewerben, nicht mehr irgendwas damit
das
machen.
Ist ja dann,
also das sind, da kommt ja eine ganze Maschinerie dann mit dazu, das ist ja bei Zigaretten genauso.
Das sind ja zum Beispiel aber auch ganz interessante Themen, ich weiß nicht, wie weit du dich damit beschäftigst, aber wenn du jetzt was über du machst einen Podcast zum Thema Whisky, bist du immer so schon, sobald du da auf Social Media irgendwas, ist schon so die Frage, darfst du auf Instagram posten oder nicht? Weil es ist eine also eigentlich darf man zum Beispiel kein Alkohol bewerben, auch auf den sozialen Medien. Ich kriege öfter mal so Blockungen von meinen Beiträgen, wo ich immer dann über sieben Denken nachdenken muss. Ach ja, indirekt könnte man so als Werbung auszeichnen. Geht gar nicht darum, dass ich sage, kauf den Whisky oder so, sondern weil du das positiv konnotierst und das wird, glaube ich, schon mehr. Ne? Also gut, weiß man, jetzt gab es ja gerade einen Shift wobei.
Man wird wahrscheinlich wieder mehr.
Ja, mehr den amerikanischen Markt im Moment, aber.
Ja, aber auch da weiß man natürlich nicht genau, ob das jetzt. Im Sinne einer konservativen Revolution dann eben eher härtere Bandagen angelegt werden beim Thema Alkohol. Mhm. Das hatten wir, ist ja nicht so lange her, so um die 100 Jahre, da war das ja schon mal ein Thema.
Ja, dann verdienen wir als Barkeeper mehr Geld, das ist ganz klar, aber.
Der Begriff Speakeasy ist schon auch ein cooler.
Ja, die Tür ist schon zu, also ich habe keine Fenster. Also.
Und dann wird in jeder Badewanne wieder gebraut in diesem Land. Ja. Nee, okay, also ja. Ist also auf jeden Fall
was Lustiges. Vielleicht für deine Hörer, stellt euch vor, eure ganzen Flaschen. Haben keine Label mehr und es steht nur noch drauf, es ist krebserregend. Wie wäre dann euer Whisky? Lass es Oliver wissen, wie ist euer Whisky-Genuss?
Genau. Und dann wiederum wohl dem, der dann eben noch ein paar Flaschen im Keller stehen hat.
Dann ist die Sammlung wieder interessanter, meinst du? Wenn das kommt, wird eine Menge Alkohol verkauft, das schwöre ich dir. Das schwöre. Naja, ich meine, das Schöne ist, ich meine, man kann das natürlich zu Hause umgehen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, die Drucktechnik wird da deutlich besser. Du machst dann einfach deine Label selber für zu Hause, machst du die Flaschen wieder schön.
Vielleicht gibt es dann tatsächlich diese Kits einfach zum Download deines Etiketts.
Die werden dann so auf irgendwelchen...
Bei Compassbox.
Ja, ja, so. Etiketts zum Download. Wir werden sehen. So.
Wir werden sehen. Jörg.
Sehr schön.
Das war ein wunderbarer Nachmittag. Vielen, vielen Dank.
Sehr gern. Danke dir.
Du bist ein toller Gastgeber. Das hat mir wirklich unheimlich Spaß gemacht.
Hab
mich sehr wohl
gefühlt. Ich habe gleich viel gemacht. Du hast ja hier...
Nö, doch komm, du hast ja hier...
Ein bisschen Whisky ausgeschenkt.
Warmes Plätzchen und ein bisschen Whisky.
Ja, ja, ja. Sehr gern.
Schön, dass du da warst. In wunderbarer Beleuchtung hier. Im wunderbaren Ambiente. Mhm. Also auch das empfehlenswert nochmals, ganz zum Ende. Le Lion, wirklich mal besuchen, wenn ihr in Hamburg seid.
In der Rathaus.
Wenn ihr samstags nachmittags, nee, Samstag 18 Uhr macht ihr auf, ne?
Wir machen aktuell immer um 18 Uhr auf.
Genau, also wenn ihr vom Fußball kommt hier, dann direkt hier in die Bar rein. Ja. Ganz klassisch. Oder auch mal einen schönen Tag oder ein Wochenende in Hamburg verbringen, ja, was man ja immer wieder
machen haben wir sonntags sollte. Geschlossen. Also,
ja. Sonntags geschlossen, deswegen ja. Freitag oder Samstag.
Ja, ja.
Sonntags und Montags oder habt ihr
Montag? Oh, Entschuldigung, also die beiden Tage sind geschlossen, ja, Sonntag,
Montag. Also
ja,
Dienstag,
gerade Wochenende, sagst
du. Dienstag bis Samstag. Dienstag
bis Samstag.
Sehr gut. Ja. 18 bis irgendwann.
Bis 1 Uhr kommen und dann schauen wir mal.
Ja, nicht zu ob spät
noch,
kommen.
Ob wir noch Bock auf euch haben.
Nicht, genau, nicht immer auf den letzten Drink noch reinkommen.
Aber grundsätzlich immer, aber manchmal nachts. Das hat ja dann nicht nur mit uns zu tun, liegt auch an eurer Konstitution.
Ja, das kann schon mal passieren. Ne? Das ist ja, ja auch manchmal so, wenn man gut unterwegs ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz
ist es natürlich... Wenn man dann von der Hansesbild kommt, denken wir vielleicht auch... Vielleicht solltest du nach Hause gehen.
Genau. Auch hier muss man sagen, das ist bei der Hansesbild genauso. Wenn man schon einen drüber hat, dann ist das hier auch Perlen vor die Säule. Dafür sind die Drinks eigentlich zu gut.
Ja.
In dem Sinne.
In dem Sinne, genau.
Danke. Vielen Dank.
Jo.
Tschüss. Bye, bye.